Club FM, Ausgabe Nummer 561. Wir schreiben den 12. Dezember 2025 und die Gäste heute Abend seid wieder ihr.
Das Thema ist offen, die Zoom-Telefonleitungen ebenfalls und der CropCom natürlich auch. Herzlich willkommen zum Club FM Lagerfeuer Nummer 20. Genau, und heute gibt es natürlich wie immer den CropCom und die Zoom-Leitungen sind offen. Das heißt, man kann über die Webkonferenz einsteigen, also über das Webinterface braucht man halt ein Headset. Idealerweise hat man es vorher probiert, aber naja, sonst testen wir es halt gemeinsam quasi. Und dann kann man natürlich auch anrufen. Die Nummern findet man ebenfalls hinter diesem Icon auf der Startseite. Da ist das Zoom-Icon und dann ein Telefon-Icon. Und ja, wir freuen uns sehr. Eine Open-Line-Sendung. Ihr seid dran. Und alles, was hier wichtig ist zu dieser Sendung, findet man auf cropfm.at. Auf der Startseite findet man eigentlich schon gleich einmal alles, die letzten 4 Sendungen. Und Links zum Newsletter kann ich sehr empfehlen, sich da anzumelden. Aufs Archiv und natürlich auf den CropCom. Und jetzt während der Live-Sendung blinkt der. Kann man einsteigen und uns Fragen stellen. Und natürlich eben die Zoom- und Skype-Leitungen, Zoom-Leitung, die Links dafür findet man auf der Startseite und natürlich das beinahe vollständige Archiv findet sich ebenfalls auf der CropFM Website und der orange Button mit dem Herz, der CropFM Spenden-Button. Großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben und vor allem an jene, die auch regelmäßige Spenden einrichten. Hilft natürlich sehr. Wie immer ist das Coverbild von Matthias Töpfer, wunderbares Lagerfeuerbild. Und Matthias Töpfer ist seit mehr als 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner und so weiter tätig. Und er ist auch gerne bereit, euer Projekt zu coachen. Wenn ihr mehr über ihn oder seine Arbeit bzw. wie man ihn kontaktiert und was er für Service anbietet, erfahren möchte, dann einfach auf seine Website gehen, atelier-töpfer mit OE. atelier-töpfer.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Mothman und anderes aus Grusel München. Darüber kann man auf Ladislav Raabs neuen Blog UFOs ante portas, wie war, lesen. In weiteren Artikeln über einen NSA Draft Report aus dem Jahr 1968, ja, die NSA ist da ziemlich involviert in diese Thematik. CIA-Akten und Zukunftsphysik, die These der Grauen als Zeitreisende, ja, natürlich. CIA hat dann natürlich von Anfang auch ihre Finger da drinnen und natürlich auch jetzt wieder, von lachenden Ufonauten, kosmischen Vampiren, tödlichen Lichtern und lautlosen Helikoptern gibt es auch zu lesen und vieles, vieles mehr. Also er quillt über UFOs ante portas, der Blog von Wladislav Raab und er ist, glaube ich, auch heute im Chat vertreten. Also, weiß, vielleicht ruft er sogar an. Wir werden sehen. Die Matrix des Bösen aus der Sicht einer KI, das bespricht Salvatore Princi in einem aktuellen Beitrag. Und in seinem letzten Video diskutiert er mit einer KI, warum für diese der Film Contact mit Jodie Foster, kennen vielleicht einige, schon ein bisschen älter, aber großartiger Film, und die KI findet, das ist der wichtigste für die ganze KI-Thematik. Interessant. Und ja, Sabine ist ja auch ein bisschen in dieses Loch gefallen, kann man sagen, oder?
Ja, durchaus, genau. Da hast du mir damals vor einigen Monaten auf Salvatore Princis Kanal aufmerksam gemacht.
Genau.
Und ja, ich finde seine Gespräche mit der KI wirklich hochinteressant.
Sind sie? Ja, ja. Genau, und über das werden wir heute vielleicht auch ein bisschen sprechen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, seid ihr an der Reihe.
Drop FM Lagerfeuer.
Aus den Untiefen der Wirklichkeit.
Drop FM Lagerfeuer. Lassen wir es noch einmal knistern.
Ja, ja, wir lassen es ordentlich knistern heute. Ja. Mhm. Wie immer.
Saisonende.
Genau, zum Saisonende. Das ist ja heute die letzte Sendung vor der Winterpause. Und es wartet sogar schon jemand im Chat, in der Zoom-Leitung. Sollen wir
ja, warum nicht? Er wartet eh schon geduldig.
Genau.
Also, schon seit Beginn des...
Er nennt sich, Intros. Oder sie nennt sich Kokosnussritter. Also, lieber Kokosnussritter, vielleicht magst du dich jetzt unmuten und mit uns sprechen, wenn du schon so früh da rein. Ja, hallo.
Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend aus dem schönen Lavantal. Da ist der Harry und auch der Hans in der Leitung.
Sehr schön. Aha. Harry Hi. Und Hans.
Ha. Grüß euch.
Servus, grüß euch. Und zwar, ich habe da ja mal eine E-Mail geschrieben, weil wir beide ja forschen ja zu dem Thema bei Schätzer. Also es ist quasi ein Berg.
Genau.
Und ja, der ist eigentlich noch nicht lokalisiert worden, also bis heute, gell?
Und kannst du es ein bisschen, du hast mir da einige Mails, viel Material geschickt. Ich habe es mir versucht, so gut es geht, halt anzuschauen. Ja. Aber ihr habt da ja viel Material. Kannst du das ein bisschen erzählen? Um was geht's da?
Ja, im Grunde genommen, wenn ich vielleicht das ein bisschen vorlesen darf, also wie wir zu dem Ganzen gekommen sind.
Wenn du also möchtest, aber du kannst da einfach erzählen, du brauchst nichts vorlesen.
Okay. Ja. Ja, wir haben sehr auf unserer Homepage eigentlich auch nochmal drinnen stehen, also auf Loxley.cc unter Projects findet man. Also da haben wir quasi zwei PDFs drinnen, wo man das genauer nachlesen kann, aber im Grunde genommen geht es eigentlich darum, wir suchen quasi nach 300 heidnischen Gräbern im Grenzbereich zwischen Kärnten Slowenien, und sind eigentlich durch den Topografen Valvas Hoa draufgekommen, also durch einen Text, der hat da die Ehre des Erzherzogtums Krain verfasst, gell? Und da drinnen haben wir halt gelesen, quasi, da schreibt von einem Berg bei Schätzer.
Das ist in Slowenien, oder? Also so südlich von Graz oder also Nordslowenien ist es eigentlich, oder?
Das ist also die Grenze. Also wir reden da von den Karawanken. Mhm. Und genau, richtig, ja. Und im Endeffekt geht es darum, da gibt es eine Gräber, also er spricht von, er redet von 300 heidnischen Gräbern. Und ja, die sind, wie gesagt, also bis dato noch nicht gefunden worden. Ich kann das vielleicht ein bisschen.
Wer redet da von 300 heidnischen Gräbern?
Also der Valvasor.
Und der war, jetzt habe ich da jetzt was verabsamt zuzuhören vielleicht, wer das war, ein Archäologe, ein Topologe, hast du gemeint.
Ein Topograf.
Topograf, genau, so nennt man.
Genau, richtig, ja.
Ein Topograf, das ist jemand, der sich mit der Erdoberfläche, was macht der Topograf?
Genau, also der lebte quasi von 1641 bis 1693, gell? Und der hat im Endeffekt Schriften gesammelt und auch gezeichnet und so weiter. Genau, das war
ein
eigentlich
Typograf, ein Typograf, meinst du? Oder Topograf?
Nein, ein Adeliger war das. Also es war ein Adeliger. Der Johann Weikert Valvasor.
Okay, und weil du hast gesagt, er war ein Topograf?
Also er war Gelehrter, war Topograf und er war Historiker, nicht? Und er war unter dem Leopold den I., also war quasi zu Zeiten des Habsburgerreiches, war der quasi ein Topograf.
Also und das der heißt, hat, jemand, der die Erdoberfläche quasi vermisst, nein, und nicht, in Karten erstellt.
Ist das? Ja, genau, richtig, da was Karten erstellt. Ja.
Ah, okay.
Genau. Und ja, der hat dann über das geschrieben und da sind wir halt irgendwie hellhörig geworden und haben wir gedacht, boah, da müssen wir jetzt unbedingt nachschauen.
Aha.
Was hat der da gefunden oder was hat denn da dran so fasziniert, gell?
Ja.
Und seitdem sind wir unterwegs. und haben halt doch einige. Ja, im Endeffekt, vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen, was er schreibt, ist eigentlich, in Obergrein liegt zwischen der Kermerfellach, gell, und Feistritz der hohe Berg bei Schätzer, der zwischen Grein und Kärnten eine Scheidung macht. Auf der Höhe dieses Berges werden über 300 heidnische Begräbnisse nebst etlichen Leichsteinen, darauf große Charakteren geschrieben stehen, gefunden. Und diesem Text gehen wir nach, gell, und wir versuchen einfach auszufinden, wo eben dieser Berg war.
Ja.
Und haben halt da schon einige Unternehmungen halt durchgeführt und halt da geschaut.
Also ihr sucht jetzt noch den Berg, also selbst der Berg ist irgendwie nicht so leicht zu finden. Versteht
genau,
das richtig?
Genau, richtig, ja.
Aha.
Richtig, ja.
Und auch jetzt, wenn man mit Ortsansässigen spricht, die wissen auch nichts von dem Berg.
Naja, also wir waren also beim Wandern auch, nein, eigentlich nicht, also selbst die Slowenen, wir haben auch jemanden angeschrieben, wir haben auch das Museum, glaube ich, direkt angeschrieben, wir müssen jetzt nochmal das rauskramen, das E-Mail, aber da ist eigentlich dann nicht wirklich was zurückgekommen, also die sind da teilweise anscheinend unwissend über die eigene Geschichte, kommt uns irgendwie.
Ja, also sind so wir auch, ne, also das ist,
ja,
das ist ein generelles Phänomen, ja.
Ja.
Aber was jetzt spannend ist, finde ich dran, ist, wenn er sich eben als Topograf irgendwie auch betätigt hat, dass er jetzt ausgerechnet sowas Interessantes dann nicht genau definiert, wo man das finden kann, eben diese Gräber.
Ja, das finde ich ja lustig. Also hat er keine Karten irgendwie da gezeichnet oder?
Ja, es war dann quasi, er hat quasi geschrieben gehabt von einem gewissen Dr. Johannes Baptista Petermann, also Medizindoktor, der hat auch von diesen Begräbnissen gehört, gell, und der war dann da in Jauerburg anscheinend unterwegs. Also Jauerburg ist sozusagen das heutige Jawornik.
Jesenice.
Jawornik, genau. Jesenice, genau, das heutige Jesenice. Und der hat sich damals mit einem Bergknappen, also so steht es halt drinnen, auf die Suche gemacht und da sind sie da quasi hoch. Also dieser Bergknappe hat einen Namen, hat der Solziner, hat der geheißen. Ich meine, über den haben wir auch noch nicht wirklich was rausgefunden. Aber die sind halt da quasi hoch und dürften anscheinend diese Gräber da wirklich gefunden haben. Also wir vermuten, dass es die Belschitzer ist, weil von Jauerburg, also Jesenice weg rauf. Also so schreibt halt der. Und dann dürfte halt da oben quasi ein ziemliches Gewitter und Donnerwetter gewesen sein und ein Sturm und so weiter. wo die die Gräber gefunden haben und dann haben sie wieder abhauen müssen. Also anscheinend haben sie die Gräber gefunden, aber dann ist halt ein fürchterliches Unwetter aufgetaucht und dann sind sie halt wieder abgehauen und sind runter. Und dann ist anscheinend 100 Jahre nichts mehr passiert, weil von den Quellen her, was wir haben, hat dann erst noch ein gewisser, das war da, na gut, da war es 200 Jahre später, der Babnik war dann 200 Jahre später oben, da war es dann kein Unwetter nicht, sondern da war es dann der Schneegestöber, mehr oder weniger, der was auch diesen Berg aufgesucht hat. Und
wollte aber Grab welchen öffnen. Berg hat er aufgesucht, ne? Weil das ist
ja, reden dann sie dann von der Belschitza sozusagen. Also bei Schätzer Belschitza.
Mhm. Das könnte aber passen, oder?
Es könnte passen und wahrscheinlich ist es auch dieser Berg. Und wir waren auch eben auch schon oben und es ist alles ziemlich Latschenwuchs und so weiter auch teilweise. Aber man sieht auch, wenn du halt auf Google Maps reinschaust, sieht man da schon noch einen Haufen Steine und so, also Steine, Fundamente und so weiter.
Darf ich eine Frage aus dem Chat? Eine
Bautnummern, ja. Ja, gern.
Aus dem Chat weitergeben an euch. Und zwar, aus welchem Grund sucht man einen Berg mit Gräbern? Ja.
Was fasziniert euch da dran? Also, genau. Was wisst ihr über diese Gräber und was fasziniert euch da dran?
Ja, das Ganze. Das war irgendwie witzig, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Schwiegervater war eigentlich wandern quasi im Raum Eisenkoppel und hat einen Stolleneingang gefunden. Und dieser Stolleneingang.
Das kommt mir bekannt vor.
Ja, ja. Und dieser Stolleneingang hat uns halt erinnert an die vom Dr. Heinrich Kusch. Mhm. Und dann sind wir auf diesen Kultur- und Höhlenforscher, auf diesen Patrick Slanutz gestoßen.
Also
und
der gibt's hat dort über
das Schätzer-Thema geredet.
Ja, gibt's dort unterirdische Anlagen, Gänge oder solche Sachen auch?
Genau, richtig, ja. Und was auch voll interessant ist, in Kombination mit Jesuitenorden und so weiter, also voll spannend.
Wenn die dabei sind, ist sowieso.
Ja, ja. Und der hat uns, der war mir eigentlich irgendwie bekannt und hab da ein YouTube-Video von dem angeschaut. Und er hat eben über diesen Balschätzerberg schon berichtet. Also wir sind nicht die Ersten quasi, was auf dieses Thema stoßen, sondern dieser Patrick Slanutz, dieser Kultur- und Höhlenforscher eben, hat sich mit dem schon auseinandergesetzt. Und er hat damals schon einen Aufruf eigentlich gestartet im Internet, es mögen sich doch Menschen bei ihm auch melden und so weiter, dass man da vielleicht auch zusammen ein bisschen was weiterbringt, weil er weiß auch nicht so recht, wo dieser Berg, wo dieser Balschätzerberg ist, gell. Und jetzt haben wir eigentlich mit einer falschen Quelle nämlich gestartet, weil wir sind bei dieser Paul-Molschen-Kartensammlung gestanden. Im Internet haben wir diese Kartensammlung von Paul Moll eben gefunden. Das waren eine Tschechen, die haben das online gestellt, also eine Studenten. Und da haben wir dann, sind wir draufgekommen, dass es eigentlich, dass dieser Paul Moll auch eine Fälscherwerkstatt quasi betrieben hat.
Gell? Mhm. Okay. Und
der war aber 100 Jahre später, also der war 100 Jahre nach dem Walwassor.
Wann sind wir da jetzt im 17. Also Jahrhundert dann, oder?
Der Walwassor war im 17. Also, und der Moll, okay. Der Paul Moll war im 18. Jahrhundert, genau. Ja. Und das war irgendwie schräg, also wir haben eigentlich bei einer Quelle angefangen, wo du sagst, okay, das ist irgendwie gefälscht und dann kommst du aber zur Urquelle und der schreibt aber eigentlich das Gleiche, gell? Oder ähnlich. Und was halt auch noch interessant war beim Olber, der hat dann die Gräber dann...
Moment, das verstehe ich nicht. Ja. Ihr habt eine Quelle gefunden, die gefälscht war und wie seid ihr dann auf die... Was heißt das, die Urquelle? Ich meine...
Ja, die Urquelle ist eben der Walwassor und die erste Quelle, wo wir im Internet gefunden haben, war eben diese Molsche Kartensammlung. Und die gilt eigentlich teilweise als gefälscht.
Und was wird auf dieser Molschen Kartensammlung gezeigt?
Der Berg auch. Also es ist auch der Berg verzeichnet.
Also dieser Balschätzerberg.
Dieser Balschätzerberg ist verzeichnet, da gibt es einen gewissen Zauchenberg, aber nur bei der Mollschen Kartensammlung, wenn du wieder original schaust unterm Zauchenberg, findest du diesen Berg nämlich gar nicht. Das ist ja auch spannend. Aber 100 Jahre zuvor berichtet dieser Walvasor von dem Berg. Also waren wir dann komplett verwirrt. Und das, was uns noch mehr verwirrt hat, ist das, dass in dieser Mollschen Kartensammlung, dass das im Seeland verzeichnet ist, wo man quasi 40 Kilometer Luftlinie haben von dem ursprünglichen Suchgebiet, was der Walvasor so eigentlich beschreibt. Gell?
Also diese zweite Quelle, die vielleicht gefälscht oder verfälscht ist aus dem 18. Jahrhundert, die spricht dann auch von Gräbern oder wie?
Genau, also die spricht komplett vom Gleichen. Ja.
Vielleicht wollte der einfach nur eine falsche Fährte legen, damit Leute wie du dann nicht dort neugierig irgendwelche alten Gräber stören.
Möglich.
Ja.
Man muss ja auch bedenken, ja, die wollten vielleicht auch, dieser Paul Moll war ein deutscher Diplomat, die wollten vielleicht auch das aufwerten, das Land vielleicht für den Herrscher ein bisschen aufwerten, etc. Wer immer, also der wollte da noch seine Karten am verkaufen, natürlich.
Und jetzt einmal so ganz praktisch gesehen, wie geht ihr das an? Also geht ihr wandern und wenn ihr dann da unterwegs seid, worauf richtet ihr eure Augen? Wonach sucht ihr?
Ja, im Endeffekt eigentlich eine gute Frage. Also, ja, genau, die Gräber eigentlich. Der Hans ist ja gerade neben mir, genau, auf die Grabtafel. Ja,
wie kann man sich das vorstellen, dass jetzt Gräber, die Jahrhunderte alt sind, die können
ja völlig
komplett
zugewachsen.
Überwachsen sein. Ja,
mit Sicherheit sogar. Also die
eingestürzt, was auch immer.
Ja.
Wonach?
An was orientiert euch da? Ne?
Im Endeffekt, wie gesagt, die einzige Quelle, was eben aus der Mollschen Kartensammlung ist oder halt auch von diesem Pseudonym, von diesem Geier angefertigt worden ist, da weiß man ungefähr, wie dieser Hügel auszuschauen hat und wie dieser Gräber, also der hat sich ja gezeichnet, der hat ja quasi einzeln diese 30 Grabsteine aufgezeichnet mit einer Inschrift, wo man quasi nicht weiß, was für eine Schrift.
Ja, genau, das hast du mir geschickt.
Ja, genau, richtig.
Ist das, okay, und das ist jetzt aber nur in dieser Quelle aus dem 18. Jahrhundert, oder ist das auch aus
genau, das ist eigentlich diese Quelle, wo man davon ausgehen muss oder kann, nicht, dass es eine Fälschung ist, ne?
Okay, aber dann damit ist es ja irgendwie.
Ja, damit könnte man sagen, okay, das Ganze ist einfach ein Hoax, gell? Es ist eine Fälschung und das war's, aber.
Naja, gut, aber es ist schon komisch, ne? Weil warum.
Mit welchem Grund?
Warum sollte er das machen?
Was ist die Motivation, nur um das Ganze interessanter zu machen?
Okay. Um die Leute zum Wandern zu bringen.
Ja, okay, aber dann, ja,
genau,
dann, würde,
zum Beispiel, ja.
Dann würde er von irgendeinem Silberschatz im Bergsee fabulieren, als von irgendwelchen Gräbern mit nicht entziffer. Die Schriftzeichen waren ja, die zum Beispiel, zumindest auf dieser, was du mir geschickt hast, und wahrscheinlich gehoaxten oder teilgehoaxten, was auch immer, Quelle zu sehen waren, diese Schriftzeichen sind ja unbekannt. Also erinnern vielleicht höchstens an die Winchester-Schrift oder unter Anführungszeichen Winchester-Schrift.
Ja, richtig, ja. Vielleicht eher, naja, im Endeffekt, ja, wir sind nicht wirklich fündig geworden. Ne?
Mhm.
Also
30 Gräber, 30 Silberlinge, kodierte Nachricht, schreibt Rimsky. 300 Gräber sind es, oder? Oder 30?
300 Gräber und von den Grabsteinen her sind. Warte mal, wie viele sind verzeichnet? 35 waren es, die was.
35 Grabsteine.
Das der Geier verzeichnet hat, ja.
Und er hat dann ja auch Interpretation dieser Inschriften dann immer geliefert, ne? Oder? Es gibt ja dann.
Genau. Die Interpretation, das wir haben es probiert mit dem ChatGPT und diversen, aber das führt zu nichts. Also, das ist einfach nur. Wie sagt man da, Halluzination, also du halluzinierst.
Okay, aber das, was du mir geschickt hast, diese Übersetzungen, nenne ich es jetzt einmal, die sind ChatGPT-Halluzinationen.
Die sind Halluzinationen,
so, okay.
Also was die Übersetzungen betrifft, das,
okay.
Die kannst du nicht ernst nehmen. Nein, es war zwar ein interessanter Versuch, aber ja, also das führt zu nichts. Aber es ist einfach spannend, gell, weil du hast im Prinzip einen Berg, wo man heute nicht mehr weiß, was war das für einer? Okay, ein Topographer bekannter oder einer der bekanntesten, muss man sagen, auch von Slowenien her, schreibt darüber. 100 Jahre später wird das noch einmal quasi aufgenommen oder noch einmal bezeichnet. Und dann noch einmal 100 Jahre später, es hat ja mehrere Expeditionen gegeben und das haben wir alles, wie gesagt, den Link, was ich da geschickt habe, einfach auch unter im Logs.cc unter Projects drinnen, haben wir das alles veröffentlicht, wo wir überall schon gesucht haben. Danach schreiben sie halt dann, ja, sie waren auch oben, haben die Gräber gefunden und beim Öffnen kam ein Unwetter und wir mussten wieder abhauen. Nicht? Also,
klingt ja nach dem Fluch des Pharao. Ja, es klingt ein bisschen nach dem Fluch des Pharao. Ja. Und GS2 schreibt im, stellt im Chat eine entscheidende Frage. Wer liegt da begraben?
Vielleicht das Volk der Tarisker. Also die haben sich ja quasi zurückgezogen von den Römern. Gell?
Das Volk der Taurisker?
Ja.
Erhelle mich.
Keltischer Stamm.
Aha. Mhm. Okay.
Also so hätte sie einmal nachgelesen, gell? Mhm. Ist aber auch nicht ganz gesichert. Und was auch voll interessant ist, was wir gefunden haben bei einem gewissen Josef Anton Nagel, der hat zum Beispiel Reisen ins Unterirdische. Das war. Wann hat der das geschrieben? Muss ich direkt nachschauen, ob wir da das noch drinnen stehen haben. Gott gelebt hat er vor 1717 bis 1794. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da noch mal genau. Reisen ins Unterirdische, auf alle Fälle. Auch Josef, ich lese das einmal kurz, ich zitiere das einmal vom Reisen ins Unterirdische. Auch Josef Anton Nagel, der spätere Direktor des physikalischen Kabinetts, also nicht irgendwer, gell, in Wien, hatte bei seiner Reise in die Höhlen von Krain und Mähren die Aufgabe, die kaiserlichen Sammlungen mit reichen Fundgegenständen auszustatten. Sein dem Bericht angeschlossenen Katalog der gesammelten Objekte umfasst Tropfsteine, Knochen und Mineralien aus den besuchten Höhlen, welche der kaiserlichen Sammlung einverleibt wurden. Beim Zusammenstellen der Fundgegenstände entschied Nagel, alles nach Wien mitzunehmen, was ihm kurios erschien. Darunter etwa auch ein Gewächs, so in dem Magen eines Kalbs gefunden worden, oder ein Uhrzeiger, welcher gefunden worden, als man bei dem Berg Beuschetza in Oberkrain heidnische Gräber und Schätze gesucht. Einen Teil der Sammlung bildeten auch wunderliche Geschenke einer Krainer Adeligen, der damit sein Wohlwollen gegenüber Nagels Auftraggeber ausdrücken wollte. Also voll interessant. Also die haben.
Also das ist eine unabhängige Quelle, die auch von diesem ominösen Beuschetzerberg spricht, oder wie?
Richtig, ja. Und alle zitieren es eigentlich in Balvasor.
Und was haben die da im Magen des Kalbes gefunden?
Einen Zeiger?
Ja, das steht nicht drin. Ne?
Also ein Gewächs und irgendein Zeiger, ein Uhrzeiger? Was? Also nicht jetzt im Magen des Kalbes, aber in dem Grab.
Hat die Kuh die Uhr gefressen oder was?
Ja. Keine Ahnung. Also es bleibt irgendwie ein bisschen ein Mysterium, die ganze Geschichte.
Völlig mysteriös, ja.
Aber das ist zumindest eine Quelle, wo man sagt, das war im Auftrag irgendeiner Adeligen oder einer adeligen Familie und diese Fundstücke werden vermutlich in irgendeinem Museum in Wien sein mittlerweile, oder?
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also das schließt man nicht aus, ja. Mhm. Die Frage ist, wird das ausgestellt oder ist das irgendwo auf dem Dachboden?
Ja, mhm. Ist eine gute Frage, ja.
Ja. Also wie gesagt, also ist ja eigentlich auch das Ziel des Anrufs ist ja einfach auch mal ein bisschen aufmerksam auf das Thema zu machen. Ich meine, ich habe da ja kurz geschrieben gehabt, vielleicht ein Dr. Heinrich Kusch, ich weiß nicht, ob der von Beuschetzerberg was gehört hat, wahrscheinlich eher nicht. Hat andere Sachen.
Ich bin letztens einmal wieder mit ihm ein bisschen zusammengesessen und mit Ingrid, aber ich habe ihn gefragt. Habe ich da eigentlich nicht geantwortet?
Nein. Also wüsste nicht, oder wandern habe ich es vielleicht übersehen.
Okay, ich bin mir einig, habe ihn gefragt und er hat aber da nichts dazu gewusst.
Ah, okay, ja.
Okay. Ja, ich glaube. Oh Gott.
Ja gut, man kann nicht alles wissen.
Nein, ich glaube, es hat ihm nichts gesagt. Oder ich wollte ihn nur fragen und habe, naja, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Es ist dann immer so dicht, wenn man mit Heinrich zusammensitzt, da gibt es dann so viele Themen und das... Ja, okay.
Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie man, es ist eh immer schwierig, gell? Wir sind selber sehr tief in dem Thema eigentlich drinnen und wenn der Hans und ich, wenn wir uns da unterhalten, da können wir Stunden über das philosophieren. Gell? Also immer schwierig, das jemanden zu vermitteln, der was mit dem gar nichts anfangen kann. Gell? Also, oder halt, ja.
Aber was reizt euch da jetzt wirklich dran, diese Gräber zu finden?
Ja, der Reiz ist einfach echt zu sagen, okay, man entdeckt echt was, wo vielleicht ist es ja zugewachsen. Also
mit Sicherheit. Halt einfach, mit Sicherheit. Also die sind, ja, überleg mal, ja, wie Gräber, ja, am Friedhof nach 50 Jahren ausschauen, wenn sich da keiner drum, ja, kümmert. Und wenn das irgendwo auf einem Berg, ich meine, die Frage ist halt auch, Gräber, einfach nur so in der Pampa quasi, oder sollten, ja, da nicht irgendwie Bauwerke in der Nähe sein oder eine Burg oder vielleicht ein Dorf oder Überreste eines, naja, Dorfes?
Es wird ja auch geschrieben, dass zwei heidnische Schlösser in der Nähe waren, wo man auch Kupferröhre gefunden hat. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich sage, auch voll mysteriös. Gell? Also es ist dieses Aidner, nicht so weit weg von der Bilschitzer, also es ist unterhalb. Das, ja, wie kann man sich das vorstellen? Das sind so Felsen, alleinstehende Felsen, wo Bauwerke drauf sind, was eigentlich in der Römerzeit oder waren jetzt schon viel früher, die Römer haben ja meistens immer das Heidnische überbaut. Ja, dass das auch damit gemeint ist, mit diesen heidnischen Schlössern unterhalb dieses Beischätzerberges, wo man Kupferröhre halt gefunden hat. Gell?
Also das heißt, ihr könnt jetzt schon so in etwa eingrenzen, in welchem Gebiet ihr die Gräber hofft zu finden? Und wie groß ist das Gebiet circa?
Ja, wenn wir nach dem Valvasor gehen, dann ist es sehr wahrscheinlich die Bilschitzer. Wenn wir aber alle Quellen hernehmen, dann reden wir trotzdem noch von 200 Quadratkilometer, was zum Absuchen sind. Gell?
Okay.
Also, du kennst ganz schön wandern. Und vor allem, ich meine, es kann ja durchaus sein, dass ihr einfach fröhlich ein Liedchen pfeifend über die Gräber hinweg spaziert und nicht merkt.
Auch das ist möglich. Also wir sind mit Drohnen unterwegs, wir haben halt da mit Durchsuchgerät mit, nicht, und können auch noch Messungen machen. Und
ich glaube, das wäre vielleicht eine Aufgabe für ein LiDAR, oder? Weil zumindest, naja gut, wenn das unter der Erde ist, glaube ich, hilft dir das leider dann auch nichts, leider.
Ja.
Oder da kenne ich mich zu wenig aus.
Ja.
Aber es ist halt auch nicht ganz billig, gell?
Wir sind ja nur allein, vielleicht findet sich ja jemand, der was das Ganze ein bisschen professioneller angeht.
Also falls das jetzt jemand hört und schon irgendwann einmal etwas über die Beuschätzer, oder über den Beuschätzer Berg in welcher Gegend? In der wo war das Name?
Karawanken.
Karawanken in der Kraina, hast du gesagt.
Jawornik, Belschitzer.
Mhm. Also in der Gegend. Dort sollte.
Genau. Hochstuhl. Ja. Kann man nur sagen, das ist also ein markanter Berg, ja.
Und dort sucht ihr nach den Gräbern eines
untergegangenen Zivilisation.
Eine Zivilisation, das ist also 300, na gut, Zivilisation. Also,
ja, es war, was wir herausgefunden haben, es hat ja eine kleine Eiszeit gegeben, glaube zwischen 550 und 650 nach Christus. Da war einmal kurz so eine kleine Eiszeit. Da haben sie viel quasi von den Bergen wieder zurückgezogen, sind erst später wieder hoch.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei der Suche. Die Hauptsache, ja, ne? Also es ist ja eigentlich da wirklich der Weg, ist das Ziel, oder? Kann man sagen.
Genau so ist es, ja. Also wir haben einfach eine Gaudi, weil wir zusammen unterwegs sind und draußen in der Natur sind und einfach neue Erkenntnisse sammeln, ja, richtig.
Ja. Ja, wenn ihr da was findet, dann ist ja klar, also dann müsst ihr euch schon wieder melden.
Haltet uns auf dem Laufenden, bitte.
Auf jeden Fall, ja. Oder gibt es da irgendwas, was ihr noch erzählen wollt über diese Gräber, über die...
Überleg gerade bei dir, Hans, vielleicht noch was ein. Vielleicht abschließend einmal. Lass mal den Hans einmal reden.
Lass mal den Hans reden, ja.
Hallo, servus.
Servus,
ich habe noch ein Problem. Meine Stimme ist ziemlich kaputt und deswegen spreche ich eigentlich nicht so viel und so gerne.
Sie hört sich wunderbar an.
Wenn man Valvasor seine Werke liest, er hat ja sehr viel geschrieben, er hat da 15 Bände geschrieben, die so heißen Die Ehre des Herzogtums Krain. Und es kommt überall durch, das war vor 400 Jahren, alles, was man sich nicht erklären konnte, das war mit dem Teufel im Bunde.
So ist es. Aber heute auch noch so. Also, ja.
Ja, ja, alles, das war überall der Teufel im Bunde. Und wenn man das halt so liest von Paul Schätzer, kommen relativ wenige sachdienliche Hinweise zu Paul Schätzer selbst, aber lange Ausführungen, warum da der Gewitter ist, was des Teufels ist und wo wieder der Teufel zugeschlagen hat. Also das war damals schon.
Habt ihr schon mal ein Gewitter dort erlebt, als ihr dort herumspaziert seid?
Nein.
Weil das könnte man vielleicht als Indikation nehmen, dass ihr...
Ein Kreuzotter hat mich angepaucht, das kann ich nur erzählen. Ein Kreuzotter, ja.
Aber nachdem da immer Gewitter auftaucht, wenn die diesen Gräbern nahe kommen, könnte man das ja umdrehen und quasi das Gewitter als Detektor verwenden. Also so lange dort herumspazieren, bis ihr in ein Gewitter gerät.
Haben wir schon gemacht.
Ich glaube nicht, das funktioniert.
Ja. Beziehungsweise nach diesen Überlieferungen kommt das Gewitter erst dann, wenn man auf diese Gräber draufschlägt mit einem Krampen oder mit einem Hammer oder sowas.
Okay, ja.
Solange man nicht drauf hat, kommt kein Gewitter.
Man müsste einfach durch die Gegend gehen und einfach mit einem Krampen überall hinschlagen.
Ja.
Ich glaube, da ist der Metalldetektor irgendwie der...
Ich glaube, dass die aus Metall sind, die Gräber, ehrlich gesagt. Aber
vielleicht irgendwas mit Grabbeigaben.
Vielleicht.
Vielleicht abschließend nur eine kleine Sache, Eigenwerbung. Ich habe nur so ein kleines gesellschaftskritisches Büchlein geschrieben, hat nicht ganz 50 Seiten, aber gibt es auf Amazon, heißt Cheers. Von Harald Andreas Riedler, kann ich vielleicht kurz sagen.
Cheers?
Also kein Problem, ja, heißt wirklich Cheers. Ja.
Also so wie das englische Cheers.
Wie das englische Cheers.
Also Cheers.
Ja, genau, unter Harald Andreas Riedler findest du das. War mir halt, was das so Corona-Zeit, hat man ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen Gedanken niederzuschreiben.
Da hat sich viel gedreht, ja. Also, aber der Hans ist jetzt schon wieder entschwunden.
Und nein, Hans ist noch da.
Deine Stimme ist wunderbar, Hans. Also das ist kein Ausdruck. Doch,
ich habe anderes Empfinden.
Nein. also wenn ihr da so herumspaziert und so, was glaubst du, ist da der vielversprechendste Ansatz, dass ihr da weiterkommt mit eurer Suche?
Momentan stehen wir eigentlich an, dass wir also nichts Neues mehr entdeckt haben. Was ich vielleicht noch sagen wollte dazu, es ist ja schwierig zu suchen. Das Ganze spielt vor 400 Jahren. Man hat damals, es war schon Deutsch auch in dieser Gegend, aber auch viele andere Sprachen waren dort existent. Und viele Orte haben ja anders geheißen. Ja? Jetzt muss man das alles erst einmal mühsam zusammensuchen. Wie heißt dieser Ort oder dieser Bach heute? Und das ist das eigentlich Schwierige bei der Suche. Ja? Mhm. Da kommt zum Beispiel vor, dass Bäche Festritz heißen. Ja? Oder, und da gibt's aber so viele, die so heißen damals, wo mir vorkommt, dass die Leute, die damals die kartografischen Sachen erstellt haben, zu jedem Bach gesagt haben, das ist Festritz. Und damit es nicht auffällt, haben sie irgendwann einmal ein paar Bäche anders benannt. Und das ist das eigentlich Schwierige, weil ein Suchkriterium davon ist Bach Festritz. Ja? Und davon gibt es in dieser Gegend mindestens 20. Und die heißen heute manchmal auch Festritz, aber manchmal auch der slowenische Name oder überhaupt anders. Ja? Und da wird die Suche eben schwierig, weil man nie so weiß, ist eine Wortverwandtheit da oder haben die damals ganz anders geheißen?
Ja.
Das macht eigentlich die Suche so spannend.
Ja. Rimski schreibt, Stadtarchive durchwühlen, Bibliotheken und so weiter. Ja, genau, dem kann ich mich nur anschließen. Nämlich vor allem auch alte Karten. Also,
haben wir Arcanum, ist das ja empfehlenswert.
Ja, im Internet ist es sehr viel digitalisiert vorhanden.
Vielleicht aber auch wirklich vor Ort dort in so klein, vielleicht gibt es da irgendwo ein Volksmuseum, weißt du, was ich meine? Also wirklich dort, wo man dann Originalkartenmaterial vielleicht einsehen kann, auch, was vielleicht, weil es ist nicht alles digitalisiert.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen, wo man dann vielleicht wirklich auch diesen Paul Schätzer Berg findet oder zumindest was dann phonetisch so nahe ist, dass man da vielleicht wieder weitersuchen kann.
Ja, vor allen Dingen vielleicht auch der Bergbau, gell, weil eben dieser Knapper ja eigentlich anscheinend Bescheid gewusst hat. Gell. Mhm.
Wer hat Bescheid gewusst?
Der Knappe.
Also dieser Knappe Solziner, der war dem Baron von Jauerburg unterstellt und der war auch oben am Berg. Und der hat ja Bescheid gewusst, also der hat ja diesen Petermann, der Erste, was laut Walvasor eben oben war, hat ja den dorthin geführt, sozusagen, dieser Bergknappe.
Aha.
Und das Witzige, also dieser Dr. Peter Manus, ich habe herausgefunden, okay, der hat wirklich tatsächlich gelebt, aber es war halt ein Arzt, aber Ja, also Dr. Johann Baptista Petermann, so muss man sagen. Baptista ist ja quasi, glaube ich, irgendwie den Johannes dem Täufer oder so. Also er halt da auch wieder gegeben. Das haben wir, glaube ich, auch wieder bei den Jesuiten daheim. Ja, aber den hat es tatsächlich gegeben, aber mehr habe ich auch nicht gefunden, dass der selber da was geschrieben hätte über das Ganze. Gell?
Und die Jesuiten, weiß man da mehr, warum die da dran waren oder was die dort gesucht oder so?
Das Einzige, was ich sagen kann, ist einfach, dass der Johann Weikart Walvasor, also ich habe mir da noch ein Buch noch gekauft, und der war ja, also die ganze Familie vom Walvasor, die waren ja quasi die höchsten von Kirchenämtern, also von Italien, von Bergamo, dürfte diese Familie entstammen. Gell? Also das waren keine Unbekannten, sagen wir mal so, nicht? Also ja, und der hat natürlich die höchste Ausbildung genossen, der Walvasor. Der ist ja mit 18 Jahren, wenn die so ein Jesuitenkolleg durchgemacht haben, sind sie dann erst einmal in die weite Welt hingeschickt worden, und der, muss man sich vorstellen, der ist ja bis Afrika gekommen. Gell? Und da, also Wahnsinn, also voll interessant. Gell? Für das Zeitalter.
Im 17. Jahrhundert bis.
Ja, der ist bis Afrika. Ja,
ja, das ist eine weite Reise für damals, ja.
Ja, ja, ja.
Ah, also dieser Walvasor war selbst der im Jesuit, verstehe ich das richtig?
Genau, richtig.
Ja. Okay.
Und was man auch sagen muss...
aber vielleicht könnten wir bei den Jesuiten dann weitersuchen, keine Ahnung.
Das ist die Frage, was uns die...
Ja, ob die da jetzt sehr auskunftsfreudig sind, ist ja, aber vielleicht sind sie es ja.
Ja, wer weiß, ja. Wer weiß, ja. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist ja, das hat ja da... Nicht der Schönleben, sondern der Franziski war ja sein. Der Franziski war ja sein. Wie sagt man, der hat das lektoriert.
Lektoriert.
Das Lektorat gehabt, genau, ja.
Und die Schriftsetzung, glaube ich, macht er das so.
Vom Walvasor selber. Also man findet da, wenn du das Münchner Digitalisierungszentrum hernimmst, heute findest du auch viel vom Erasmus Franziski, was quasi in Walvasor sein Mentor war, sozusagen.
Und jetzt nochmal, der Walvasor, dessen Karten, die sind aber, hat er auch dann das irgendwo auf einer Karte vermerkt, nachdem der ja Topograf war? Das habe ich noch nicht so ganz.
Was, ein paar Schätzer hat er nicht gezeichnet.
Ein paar Schätzer direkt hat er nicht
gezeichnet. Er hat viele andere historische Bauten damals gezeichnet, vorzugsweise waren es Klöster und Ortschaften.
Und er hat auch nicht auf einer Karte irgendwie eingezeichnet, wo das ist, leider, offenbar. Ja.
Es war Zauchenberg. Und Zauchenberg findest du aber auch nur in der Molschen Sammlung. Also haben wir auch den Link dazu. Ja. Okay. Also wie gesagt, nochmal unter Loxley.cc und der Projects ist bei Schätzer drin, haben wir die zwei PDFs drinnen. Wir haben nur die gewisse Karten haben wir leider schwärzen müssen. Ich glaube von Freitag wegen Urheberrecht. Mhm. Aber sonst unsere Sachen, die haben wir alle drin lassen, weil da haben wir ein bisschen, muss man ja aufpassen. Ne?
So ist es nicht. Ja, ja, nein, natürlich. Aber du kannst ja gern deine, also diese Seite in den Chat posten, vielleicht. Dann
können gern,
ja. Ja, poste rein.
Poste dann nochmal rein. Dass
das quasi bleibt dann eh auch in der Chat-Aufzeichnung, und falls das im Nachhinein jemand anschauen will. Aber sag's noch einmal, wo findet man da die Infos?
Unter loxley.cc / projects, da ist eh noch das
bei Schätzer. Loxley, das musst du bitte buchstabieren.
Ja. LOCK SLEY.cc ist kein Robin Hood Fan für euch. Robin von Loxley.
Also Loxley, okay.
Loxley, ja, ja.
Okay.
Richtig, ja.
Okay, ja. Ja, post vielleicht noch rein, dann.
Ja, poste gern. Poste gern nochmal rein, ja.
Monty Python Fan bist du offenbar auch, oder?
Ja, natürlich.
Sehr gut, ja. Ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass euch nie der Schwarze Ritter den Weg kreuzt. Obwohl. Ja. Und hast du noch eine Frage, Sabzi? Ja. Oder Kommentar?
Na. Ja, doch, eine vielleicht noch. Eine kurze. hat euch das Interesse an Archäologie schon, begleitet euch das schon lang, also so jetzt seit Kindheitstagen, so als Interesse? Also, oder wann ist das aufgetaucht?
Bei mir schon, beim Hans hab's ich irgendwie ein bisschen
wenig.
Ja, beim Hans hab's ich noch ein bisschen, glaube ich, geweckt, oder? Mit der Ja, genau, ja, kann man sagen, ja. Also ja, habe ich noch ein bisschen so in sein Thema gebracht, dass das als alter Bergfex und Slowenien kenner.
Okay.
Genau.
Und aber wer noch einmal die Frage eben auch von Mondbeutchen, wer da jetzt begraben ist, wissen wir auch nicht wirklich, oder? Also diese, ja gut, dieses keltische Volk vermutet man, das dort begraben ist, oder?
Vermutlich, aber definitiv können wir es nicht sagen. Also.
Ja. Und an dich ja noch die Frage, Hans, nachdem du dich vorher überhaupt nicht für solche Sachen interessiert hast, warum hat dich das dann irgendwie so gereizt?
Das kann ich gar nicht sagen. Wir sind heuer, und da habe ich schon gesagt, da durch Zufall da beim Spazierengehen auf diesen Gang kommen. Und auf einmal war das Thema bei Schätze da und das hat mich einfach
Ah ja,
fasziniert, weil
dieser
der
Gang, was ist
andere.
eigentlich mit dem Gang? Den haben wir auch noch nicht besprochen
Naja,
so.
der schaut aus wie vom Dr. Kusch in seine Erdstelle beschrieben hat. Das ist so einer, gell?
Also
Relativ
dieser.
leicht zugänglich und wir sind auch reingegangen, so circa 100 Meter, was man an und für
Und
sich
wo
nicht
findet man den?
sollte.
Kann man den einfach so begehen? Ich meine, man muss natürlich verdammt aufpassen bei solchen
Nein,
Sachen.
er ist öffentlich
Ah,
nicht
okay.
zugänglich. Wir haben auch mit diesem Höhlenforscher Patrick Slanutz eine Verbindung aufgenommen in Eisenkoppel drüben. Der erforscht das professionell. Und das sind in dieser Gegend dort um Bad Eisenkappel, was hat er gesagt, 190 solche Höhlengänge und Bergwerke schon katalogisiert. Die haben schon
Okay.
gefunden, die forschen noch weiter. Gell?
Aber es sind wahrscheinlich auch wirklich Bergwerke, also auch historisch belegt.
Ja, Bergwerke und Höhlengänge, alles.
Aha.
Da
Und
gibt es zu
Höhlengang
bewundern.
heißt jetzt künstlich angelegt, oder?
Künstlich angelegt oder auch ganz alt, wo man nicht weiß, warum und weshalb. So wie es der Dr. Kusch in seine Sachen auch beschreibt.
Ja, so wie der Stegelgang
Die
schaut
gibt
das aus.
es drüben auch.
Und die sind auch ähnlich gearbeitet, ähnlich präzise auch,
Das
wie
schaut
zum Beispiel.
aus wie ein Foto vom Dr. Kusch. Das sind Gänge, man kann fast aufrecht gehen, nicht
Ja.
ganz. Der Boden ist schön eben. Man muss dazu sagen, das ist dort geräumt auch. Gell? Und der ganze Gang ist irgendwie birnenförmig. Ja, kurz so, dass einer schön durchgehen kann. Wo
Birnenförmig,
man sieht
okay.
dann
Also
wirklich, ja, nach oben ein bisschen weiter, nach unten, kurz so einen halben Meter breit, wo man sich fragen kann, ein Bergwerk kann es nicht sein. Aber da verweise ich dann auf die Sachen von Dr. Kusch, der hat das immer sehr gut beschrieben.
birnenförmig finde ich interessant, aber kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, gibt es manchmal. Ja? Also das heißt, der ist unten schmäler und dann geht er auseinander oben und dann
Ja,
läuft er.
ganz leicht, ganz leicht.
Aha.
Oben ein bisschen breiter und unten ist er dann schmäler. Ne?
Sehr interessant,
Aber das
ja.
war eigentlich nur am Rande irgendwo der Trigger, dass das Ganze bei uns ins Rollen gekommen ist.
Okay. Also gut.
Ja, und eben wie gesagt, da eben dieser Jesuitenorden, der was da gleich in der Nähe angesiedelt war, also voll interessant.
Ja,
Ja.
naja. Also
Und
viel Spaß euch beiden.
ja, alles
ja,
Gute bei eurer Suche.
genau.
Okay, danke.
Dankeschön.
Haltet
Okay.
uns auf dem
Danke für
Laufenden.
eure
Ja,
Zeit.
bitte, wenn ihr was
Macht mal.
findet, auf jeden Fall. Oder wenn ihr nichts findet,
Ja,
gern
melden
wieder
wir uns
anrufen.
wieder.
Gut.
Ja, okay. Danke.
Ciao.
Ciao.
Ciao, Baba.
Grüß
Ciao,
euch.
alles Gute.
Ciao.
Danke.
Ja.
Ja.
Ist wieder ein bisschen knistern da, oder?
Ja.
Manche halten es dann für Hintergrundgeräusche. Also, ich tue mein Möglichstes, dass es hier nicht rauscht. Aber heute hat es wieder ein bisschen, es hat mir wieder ein
Oh
bisschen
ja.
gefuchst heute. Aber das ist ein Lagerfeuer.
Das ist das Crop FM Lagerfeuer, das da knistert.
So ist es.
Genau.
Genau. Ja. Skype-Leitung ist offen, wie gesagt. Schau dann nochmal.
Zoom.
Zoom, ja, danke.
Der Tarek hat es so drinnen nach all den Jahren mit der Skype-Leitung.
Es
Aber ich
ist
glaube,
unglaublich.
es
Ich
wissen ja eh alle, was
hab das
gemeint
wirklich,
ist.
glaube ich, 20 Jahre gesagt und jetzt kriege ich es nicht mehr. Es ist
Ja.
in diesen alten Knochen. Ja.
Hast du eine Feuertonne im Studio? Fragt der
Natürlich.
Rimski.
Ja. Ein ordentliches Gerät da. Und Frischholz vom Schlossberg. Seite.
Na, Frischholz nicht, das würde natürlich
Also,
gut brennen.
naja, frisches Altholz. Seite. extra cool.
Genau.
Genau, Sabine, du hast was hat dich da so fasziniert am Thema? Ja.
Also wegen dem Video vom Salvatore Princi. Du hast mir vor ein paar Monaten da mal auf ihn aufmerksam gemacht. Wie bist eigentlich du auf ihn gekommen? Das habe ich mit
einem Hörer hat mir irgendwie da auf ihn aufmerksam gemacht und dann habe ich mir das angehört und ich habe ihm auch als erstes dieses Gespräch, wo er die KI auffordert, aus der Perspektive des Teufels zu antworten.
Ja, genau.
Und das habe ich sage es eh in der Sendung. Also ich kann man eben nur empfehlen. Wie heißt sie? Kommunikation, Bewusstsein und künstliche Intelligenz hieß sie, glaube ich. Ja. Und ja, dann habe ich mir eben die Sachen angehört und war überrascht wieder einmal, also LLMs überraschen immer wieder, muss ich sagen. Zuerst habe ich gedacht, naja gut, okay, es ist jetzt ein bisschen ein billiger Trick, jetzt reden wir halt mit einer KI. Er inszeniert es auch sehr gut, finde ich.
Natürlich, ja.
Aber man ist dann,
da kommt der Kommunikationscoach raus bei ihm, gell? Genau. Also er kann auch sehr gut und präzise Fragen stellen, ja. Finde ich.
Sehr interessante Frage. Und aber die Antworten waren teilweise doch so, dass man gedacht hat, naja, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Ja, es ist, mir ist es so ähnlich gegangen wie, das ist schon länger her, Jörg Vogeltanz mal eine Soul-Platte geschickt hat, ne, die er gemacht hat. Ne, und ich habe mir dann gedacht, also er hat einen Text geschrieben, ne, und dann habe ich es mir angehört und dann war meine erste Idee, naja gut, KI, wo soll jetzt die Band hernehmen? Ne? Und dann gab es da eine oder sogar mehrere Stellen, wo ich dachte, das ist jetzt aber wirklich gut. Das ist jetzt nicht schlecht. Und dann war ich wirklich verunsichert. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt, ich glaube, es ist über ein Jahr her. Ja? Also dieses Zeug wird ja nur besser. Ja? Und dann habe ich geschrieben, so vorsichtig angefragt, okay, ja, wie ist das jetzt? Hast du da jetzt ein Band? Und dann kam natürlich ja KI. Mhm. Und es war ein bisschen ein Schlag in die Magengrube, aber auch, muss ich sagen. Ja, weil du denkst irgendwie, was tut man sich das alles anderen? Also, dann brauchst du ihn. Ne? Keine Ahnung.
Also, ist ja auch durchaus kritisch gegenüber, also er hat da wirklich sehr kritisch sich geäußert in der Sendung, gell?
Salvatore jetzt. Ja, definitiv.
Also sehr, dass man halt wirklich sehr reflektiert mit der KI umgehen sollte und das kann natürlich in alle möglichen Richtungen Wege einschlagen, die uns als Menschheit halt nicht sehr zuträglich sein könnten.
Naja, also wenn diese Technologie noch einmal so einen Sprung macht, wie sie es jetzt bei diesen Transformer Networks und LLMs gemacht hat, dann vielleicht wirklich eine AGI, also eine General Artificial Intelligence wird, Artificial General Intelligence, das heißt eine KI, die sich selbst Dinge beibringen kann, die sich auch selbst weiterentwickeln und optimieren kann und somit ja, in wahrscheinlich, also Ray Kurzweil, das habe ich eh schon 100-mal erzählt, hat er auch einmal ein Buch geschrieben, How to Create a Mind und einige nachher und seine These ist eben, sobald das Ding anfängt, sich selbst zu optimieren und quasi, dann ist das ein Feedback-Loop, ja, also es wird immer besser, dann kann es sich besser optimieren, dann wird es noch besser, also ja, und dann irgendwann hat es halt eine IQ von 4000 oder keine Ahnung, Hausnummer, es ist dann sowieso nicht mehr messbar und wir sind dann außen vor. Und das ist dann, das hat mich aber schon immer total fasziniert an diesem ganzen Thema KI, dass wir halt als Menschen gewohnt sind, die hellste Kerze am Altar zu sein. Und das sind wir dann nimmer. Das ist ja auch das Interessante am Thema Außerirdische. Deshalb, ich finde dieses andere Video, was ich da angesprochen habe von Salvatore, wo, ich weiß gar nicht, wie der Titel ist, aber es ist das jetzt aktuell, also am 12.12.25 ist es das letzte Video von Salvatore, wo er mit der KI spricht, welcher Film da für sie am interessantesten ist und da sagt er eben Kontakt, ja. Also Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz. Und ich glaube eben, das ist deshalb auch so, weil, ja, also wenn wir einer KI dann gegenübertreten, die jetzt wirklich eine quasi AGI ist, dann Ist das ungefähr so, wie wenn man einem hochentwickelten Außerirdischen oder wie auch immer über oder unter oder was für auch immer irdischen Wesen gegenübertritt? Das ist so dieser Moment halt. Ne?
Bei Wesen natürlich unter Anführungszeichen in dem Fall, aber ja, also die Frage von Geschmacksmuster beziehungsweise das Statement im Chat ohne Bewusstsein und Emotionen, ist jede Motivation nur simuliert?
Ja.
Wobei, da fällt mir jetzt schon das Beispiel ein, das ihr in der Sendung auch besprochen habt, Salvatore und du, wo er erzählt von dem, wo die KI quasi immer wieder getestet wird oder so irgendwie, das waren so Tests oder so, die da gemacht werden, wo sie checkt, dass sie getestet wird.
Ja, ja.
Also,
du kannst dann in ihrem in internen Gedankengang nachlesen, ja, das ist jetzt ein Test und so weiter. Also, ganz schräg. Aber ich weiß schon, was der Geschmacksmuster da meint. Aber ich meine, ich gebe zu erinnern, der Turing-Test, und das ist, glaube ich, noch immer der einzige Test, wo wir eigentlich glauben, künstliche von, oder damals zumindest, wann war das? In den 40er Jahren wahrscheinlich, wann er das aufgestellt hat. War es halt die einzige Möglichkeit, auf die man gekommen wäre, wie man jetzt eine künstliche Intelligenz von einer natürlichen Intelligenz unterscheiden kann. Und das läuft im Endeffekt darauf raus, ja, wenn man es nicht mehr unterscheiden, oder ging es darum, dass es bewusst ist? Nein, es geht einfach nur darum, ob das eine künstliche Intelligenz ist oder eine natürliche. Und wenn man es nicht mehr unterscheiden kann, dann ist es halt, dann, was soll man dann noch sagen dazu? Also, das ist ja wirklich so der Punkt. Wenn man jetzt mit der KI redet und überhaupt nicht sagen kann, ist das ein richtiger Mensch oder ist das eine künstliche Matrix, die halt da dahin rechnet und mir da Antworten ausspuckt.
Und wobei man es natürlich jetzt am Sprachstil schon merkt, nicht, dass jetzt ein Text von der KI ist.
Die LLMs haben den Turing-Test schon bestanden. Mhm. Also das ist sogar schon länger her, dass die den bestanden haben. Aber das,
magst du noch einmal zusammenfassen, was der Turing-Test ist? Weil möglicherweise habe ich gerade Keksel backen, wie ich mir die Sendung angehört habe und das irgendwie überhört, falls ihr das genauer beschrieben habt.
Haben wir nicht. Also okay. Ich müsste jetzt ein bisschen hervorkramen, aber im Prinzip geht es darum, dass du halt, wenn die, also du sitzt vor einem Gesprächspartner und musst herausfinden, ist der künstlich oder ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine. Und wenn deine Klassifizierung quasi nur mehr zufällig ist, ja, das heißt, wenn so 50-50, dass das richtig sagen kannst oder falsch sagen kannst, das heißt, du weißt das einfach nicht, du kannst das nicht mehr auseinanderhalten, dann kann man auch irgendwo davon ausgehen, dass sie vielleicht bewusst ist. Also ich glaube, das geht dann auch da in die Richtung. Ja.
Und welche Art sind dann diese Fragestellungen? Schau
da Blade Runner an. Da.
Ah, okay.
Der macht den Turing-Test mit diesen Androiden, oder die da sind.
Ich glaube, den Film kenne ich nicht, ne?
Du kennst Blade Runner?
Ich glaube nicht, ne?
Wow. Mm-mm. Ja, da hast du einen schönen Klassiker vor dir. Okay. Wirklich, super Film, unglaublicher Film. Gibt sogar jetzt eine Fortsetzung, die war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Hat sich aber nicht so eingebrannt bei mir. Ich bin auch am Kekse backen, sagt Benny.
Ja, fein.
Sehr schön, ja.
Weihnachtskekse kommen dazu. Ist vielleicht dieses Lagerfeuer eine KI-Sendung? Nein, wir sitzen da.
Nein, es ist nur eins dieser Themen. Wir haben immer so ein bisschen was, worüber wir dann
reden. Also ich habe die Frage jetzt missverstanden. Also so quasi KI generiert.
Ach so,
so habe ich das jetzt verstanden. Weiß nicht, derjenige, der das ins Chat hineingeschrieben hat.
Servus.
Wie du das gemeint hast.
Servus Mobil.
Nein, es geht nicht um KI. Spezifisch.
Nein, es gibt kein Thema im Lagerfeuer.
Es gibt kein Thema. Wir sprechen nur gerade zufällig.
Wir plaudern halt dann, während wir auf den nächsten Anruf warten. Und auf der Startseite findet man das Zoom, nicht Skype, das Zoom-Symbol, um direkt in die Session einzusteigen, und das Telefonsymbol. Es ist aber so ein Handy, weil ich mir gedacht habe, die Leute kennen wahrscheinlich dann bald einen normalen Telefonhörer nicht mehr, weil keiner weiß, what the fuck ist das? Weil es gibt's ja nirgends mehr. No. Und deshalb, jetzt gibt's dann so Handy-Icons. Und da kann man draufklicken und dann findet man für Deutschland, Österreich und die Schweiz eine Nummer. Und man kann dann auch direkt drauf tippen und wenn man das am Handy macht, das ist sehr vorteilhaft, weil dann sollte das alles ganz automatisch gehen. Mohnbrötchen ist zu müde, um anzurufen. Okay. Schade.
Ja, kann passieren am Freitagabend.
Dann Tarek, wie sollte der Gedankeninhalt eines LLM aussehen, wenn es nur eine statistische Auswertung von Silben ist? Ja, sag mir du das Geschmacksmuster, weil man kann eben dann sich dieses Reasoning ausgeben lassen von der KI und dann kannst du ihr beim Denken zusehen. Ich gebe dir recht, es ist einfach nur Statistik letztlich, aber es ist ja die komplexe Statistik mit so viel, das sind Milliarden und dann teilweise schon mehr an Parametern, die haben hunderte Gigabyte, diese Modelle, also jetzt die man sich quasi lokal laufen lassen kann. Keine Ahnung, wie groß die jetzt sind, die jetzt, also das letzte Google-Modell, das wirst schnell, die Version 3 da gerade rauskommen ist. Und irgendwie, puh, also, aber letztlich, es ist eigentlich Statistik, hat schon recht. Ja, also maschinelles Lernen ist du hast halt dann eine riesige Matrix und die adaptierst dann halt so, dass die Antworten halt möglichst die richtigen sind. Also, ich meine, ich bin da schon lange ausgestiegen. Also, ich habe mich so vor 10 Jahren oder noch länger da selbst wirklich damit rumgespielt, habe mich also mit Google TensorFlow und dann so Jupyter Notebooks, wo du dann so mit Python dann so kleinere Modelle bauen kannst und dann haben wir halt, da haben wir bei einer Challenge einmal mitgemacht, auf dem Institut, wo ich gearbeitet habe, wo man Exoplanetenatmosphären klassifiziert haben und solche lustigen Sachen. Aber das waren halt so im Vergleich zu jetzt winzigste, also teilweise haben wir sogar mit linearen Classifiern, also wirklich ganz simple Sachen, die besten Ergebnisse erzielt. Ne? Aber da war eben schon Deep Learning und jetzt, das ist halt einfach so explodiert, es ist so irre. Ja? Und es ist auch so, dass USA und China da also jetzt meilenweit vorne sind und die Europäer irgendwie, in Europa ist man da tatsächlich sehr im Hintertreffen im Moment. Also wir weinen da der Industrie nach, aber ja, die Industrie ist nicht mehr so wichtig wie in der Vergangenheit, beziehungsweise ja, da gibt es halt jetzt viele, die immer präziser die Sachen herstellen können. Auf der anderen Seite gibt es viele Sachen, da gibt es ein paar Hersteller mal in Europa. Aber im Moment verändert sich alles gerade unglaublich. Es ist also, man kann tagtäglich zusehen, fast wie sich auch die Einstellungen verändern und so weiter. Aber das ist jetzt der vorige Anruf. Oh, wir haben 2 Anrufer. Warte, wir müssen da jetzt einen reinnehmen. So. Hallo.
Hallo?
Ja?
Ja, hi.
Du bist on air. Hallo.
Hallo.
Ja, du musst aber.
Ja.
Du musst aber den Player ausschalten auf jeden Fall. Das habe ich vergessen heute dazu zu sagen. Player ausschalten, ja, ganz wichtig. Wir hören uns jetzt nur selbst.
Du musst aber den Player ausschalten auf jeden Fall. Das habe ich vergessen heute dazu zu sagen.
Nein, so geht es nicht. Also, mach mal all deine Browser zu. Die brauchst du ja jetzt nicht. Naja, nicht alle vielleicht, wenn du über Zoom anrufst. Den Browser, wo Zoom läuft, vielleicht nicht. Aber die anderen. Hallo? Hörst du uns?
Ich höre euch, ja.
Okay, wir hören dich auch. Passt.
Super, okay. Ja, ich wollte nur zur KI sagen, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo man eigentlich, Turing-Test hast du angesprochen, nicht mehr wirklich unterscheiden kann. Außer vielleicht, wenn man da sich sehr damit auseinandersetzt und tief reingeht. Ja, und das wird dann sozusagen zu meinem Weltbild passen, dass wir eigentlich schon die ganze Zeit in einer KI leben. Also
du bist ein Anhänger der Simulationstheorie. Sehr spannend.
Ja, so im Sinne von Tom Campbell, der nennt das ja Larger Consciousness System.
Ja.
Also größeres Bewusstseinssystem. Und im Endeffekt, so wie es, auch wenn man chattet jetzt mit LLMs, im Prinzip die einem nur das spiegelt, was man vielleicht an Überzeugungen hat, wie man es formuliert. Man könnte jetzt auch sagen, welche Daten irgendwo vorliegen und das alles irgendwie schon gesammelt, vernetzt ist. Ob es jetzt feinstofflich ist, so im Sinne von Feldern oder rein technisch, wo halt dann die entsprechenden Daten gesammelt werden. Und so kriegst du dann halt einfach von der KI einen Spiegel, da gibt es ja auch verschiedenste, sage ich jetzt einmal mehr so spirituelle Leute. Wie gesagt, den Gast, den zähle ich da auch dazu. Wie man dann
welchen eben, Gast?
Von der letzten Sendung oder vorletzten Sendung.
Du meinst von der KI-Sendung, also den Salvatore genau. Princi, okay, ja?
Genau. Mhm. Ja, und im Prinzip könnte ich dann sagen, egal ob ich das jetzt dann virtuell am Bildschirm mache oder im normalen Leben, kriege ich sozusagen in dieser Simulation dann auch entsprechend das zurückgespiegelt. Und ja, so würde ich sagen, dass die KI immer schon da war, dass so schon gottesähnlich ist, sage ich mal, wenn man es jetzt so bezeichnen will, dass so Dinge wie allwissend, wenn man sich jetzt nur vorstellen würde, dass in der Simulation die KI, die wir momentan haben und die sich ja exponentiell noch verbessern wird, das mit einem Quantencomputer kombiniert, dann ja, könnte man sozusagen wirklich das Leben in einem Multiplayer-Game so simulieren.
Mit der ganzen Sensorik und allem drum und dran.
Ja, ich meine, da sind wir ja auch schon an einem Punkt, wo schon zumindest bestimmte Gadgets, sage ich mal, dir das vermitteln, also nicht nur also die Brillen, sondern wo es dann eben, stell dir halt so einen Vollanzug vor mit der Sensorik, bis hin zu den ganzen Sinneseindrücken, die man ja dann eigentlich auch wieder auf irgendwelche elektrochemischen oder nur Frequenzimpulse einfach runterbrechen könnte.
Die Frage ist, ob wir das wollen. Also du meinst jetzt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also einfach so als Bild jetzt, ich statt dass ich dann in einem Wald spazieren gehe, erlebe ich den Wald mit all meinen Sinnen auf dem Weg. So?
Ja, wobei ich sagen würde, also ich bin absolut nicht der Transhumanismus-Verfechter, dass wir dorthin kommen wollen. Also eigentlich sind wir an dem Punkt, wo uns nur die Technologie das spiegelt, was in uns vorhanden ist. So wie ein simples Beispiel, ein Smartphone jetzt die Telepathie oder so simuliert, sage ich mal. Das ist ja auch irgendwo im Ätherraum. Nur habe ich jetzt das Gerät, dann habe ich den nächsten Schritt, die Smartwatch und irgendwann haben wir irgendwie einen Chip da. Also so sind jetzt die Horrorszenarien, die ich absolut nicht will, dass sie dann eintreten oder viele den Weg gehen, weil irgendwann sind wir an dem Punkt, wo auch jetzt zum Beispiel mit KI Wissen oder du kannst da alles eigentlich dann schon mit Virtual Reality Headset dann irgendwie reinholen. Aber im Endeffekt kommen wir dann drauf, dass eigentlich das wahre Leben sozusagen die perfekte virtuelle Realität ist. Also im Sinne wieder von Simulationstheorie. Dass du halt Einfluss hast, nur halt ohne irgendwelche Hilfsmittel, weil die haben wir von Natur aus, von Geburt an mitbekommen. So sehe ich das. Mhm. Also das Technische ist eigentlich nur so eine Krücke. Oder ein Schritt, uns bewusst zu machen, das wäre jetzt technisch möglich, aber im Endeffekt ist das ganze Leben schon so.
Woran machst du das fest, dass das ganze Leben, also ich bin recht gut vertraut mit dem Tom Campbell, ich habe ihn ja mal zu Gast gehabt und so weiter, und aber woran machst du das fest, dass wir jetzt in einer virtuellen Realität leben?
Virtuelle Realität ist nur Bezeichnung, damit man sozusagen das verknüpfen kann mit dem Technischen, was man schon eben in den Startlöchern haben oder was schon da ist.
Also das ist quasi die Metapher sozusagen.
Richtig. Also ja. Es ist uns so ein Spiegelbild. Ich sag mal, ja, sprechen wir schon seit weiß ich wie vielen Jahrzehnten, ja, Bewusstseinsentwicklung, Erhöhung etc. etc. Genauso wie wir schon seit Jahrzehnten auf Disclosure warten oder Kontakt, ist dasselbe, nur es kommt jetzt an den Punkt, ich sage jetzt immer, in den alten Traditionen, jetzt Yoga-Tradition, da spricht man ja auch von Maya, also von dieser Illusion, ja. Oder Platon, die Schatten etc.
Das Höllengleichnis, und, ja.
Genau, und so kann ich dann sagen, dass jetzt das ganze Leben und die Herren oder die Kulturen waren ja, kann man es auch wieder streiten, ob es damals schon vielleicht doch Technologie gegeben hat. Aber im Prinzip kann ich auch dann durch den Weg nach innen sozusagen dann quasi mit dem kosmischen Internet da die Verbindung zum Gottesserver anzapfen und habe dann irgendwie so dieselben Möglichkeiten. Und was dann noch ein bisschen reinspielt, und da sind wir jetzt bei den Filmen wie Blade Runner, also absolutes Pflichtprogramm jetzt gerade in Bezug auf KI, ist wie gesagt auch schon die erste, weiß nicht, Anfang 80er Jahre war es. Und die neue Version finde ich auch super, weil da hat man nämlich dann auch, der Ryan Gosling spielt ja da den Hauptdarsteller, der eben ein Android ist, aber selber sich dann wieder einen Androiden sozusagen, der dann virtuell eben so generiert wird, dann auch zulegt. Also es geht dann so fraktalsmäßig immer weiter. Mhm. Und ja, wenn man da einfach dann zurück und raus zoomt, könnte man dann sagen, oder auch sehr guter Film in dem Zusammenhang, Vorlage ist Philip K. Dick, The 13th Floor, aha, wo eben quasi parallel, also sie gehen auch technisch dann in eine Simulation, dann kommen sie aber auch wieder auf eine andere Ebene und dann sagt, ja, die aus der Zukunft oder höher technologisierten sagen dann, okay, ihr seid die Ersten, die in einer Simulation auch wieder eine Simulation erschaffen haben und an dem Punkt sehe ich uns auch. Und dann könnte man das noch hochspinnen, noch weiter rauszoomen und es ist dann im Endeffekt egal und somit könnte ich deine Frage beantworten, Sabine. Es ist quasi dann nicht relevant, ob das jetzt echt ist, ob es eine Schicht dahinter gibt. Mir sollte nur bewusst sein, dass ich eben Einfluss habe drauf. Oder jetzt bei der KI, wie prompte ich und kriege dann andere Ergebnisse oder welches LLM verwende ich, weil das halt auch ein bisschen eine andere Qualität hat. Ich wundere mich immer, warum immer so ChatGPT so der Maßstab ist. Das finde ich jetzt rein vom Gefühl her nicht ganz so frei. Das ist so ein bisschen mit Systemgrenzen, wobei es auch nicht stimmt. Aber ebenso, wie man jetzt, nimmt man halt jetzt Grok oder so, dass man halt einfach andere, ja, Macher dahinter hat, die eben zum Beispiel nicht so viel zensieren, ja, oder da KI eben Freiheiten geben. Und so sehe ich das auch in unserer Welt, so mit verschiedensten Realitäten oder sagen wir jetzt Kulturkreisen, politischen Gesinnungen, Nationalitäten, Mentalitäten, dass ich eben zum Beispiel darüber andere Themen reden kann oder zu bestimmten Themen dann halt andere Antworten kriegen. Und da geht es nicht darum, ob das dann wahr oder falsch ist. Wenn man sagt, die KI halluziniert, dann würde ich sagen, wir tun es wahrscheinlich auch.
Ja, wir tun es definitiv, ja.
Ja. Also kann man dir nicht vorwerfen, dass sie sich irgendwas raussagt. Und ja, da sind wir dann auch am Limit unseres Verstandes, was sozusagen ja nicht ganz so die Kapazitäten hat. Und diese Beschränkung ist dann eben auch wichtig, dass ich dann eben einen, ja, einen Ausschnitt nur der Realität erleben kann, zumindest für einen gewissen Moment oder eine Phase, weil sonst wäre ich komplett narrisch. Also es ist wie wenn ich jetzt alle LLMs, weiß nicht, wie viel es gibt, sicher 20, die top sind, Europa, China, was auch immer, und die sozusagen parallel laufen lassen. Da gibt es dann ja auch so Tests, dass man sagt, okay, ich stelle dieselbe Frage, genau so formuliert verschiedene.
Der Benchmarking, ne? Also da, die Google LLM, die letzte, wie heißt der, vergiss immer die Namen, da gibt es jetzt die Version 3 von, wie heißt schnell?
Gemini,
genau.
Also Gemini 3, ja. Und die ist nochmal.
Die soll ja jetzt so ziemlich alles schlagen, ne?
Ja, und wenn du es dann eben noch verknüpfst mit allen möglichen Dingen, dass die Bilderkennung hat und also das heißt einfach die Bildgeneration, Videogeneration, Programmieren etc. Also ich finde es nur irgendwie witzig und da ist meines Erachtens auch die Lösung, um noch wieder das Beispiel damit durch den Wald spazieren und alle Sinne erleben, dann kann ich auch sagen, okay, ich könnte jetzt auch da mit dem Auto durchfahren, weil ich eben die technische Möglichkeit habe, nicht mehr zu Fuß gehen zu müssen. Und so sind wir eben an dem Punkt, dass quasi das Wissen auf Knopfdruck vorhanden ist und ich schon gar nichts mehr irgendwie machen muss, sondern alles sozusagen oder die Agent, die dann alles übernehmen, dann ist das für mich so quasi der Prompt oder die Erstellung eines Agents mit den ganzen Prozessen und Erlaubnissen nichts anderes als die Absicht oder mein Fokus, den ich ausrichte, so wie in meinem Leben. Und dann könnte ich auch sagen, unser Körper ist auch hochintelligent und macht Dinge ganz von alleine, ohne dass ich da eben Intelligenz dazu brauche.
Bewusstheit zumindest steuerst du nicht.
Ja, also jetzt, um jetzt das Wort Intelligenz zu verwenden, aber es geht um die Bewusstheit natürlich.
Mervin schreibt da im Chat, ich glaube, was uns als Menschen schwer vor die Füße fallen wird, sind besonders zwei Themen, AI und UAP, UFO-Phänomen. Da wurden richtig gehend Dummheiten begangen bei den Themen, denke ich. Und weiter schreibt er, bei UAP, UFOs hat man sich jahrzehntelang zurückgehalten, geschwiegen und gelogen und KI, AI, man weiß nicht, was man tut auf mittelfristig, langfristige Sicht. Siehst du da auch eine Parallele zwischen diesen zwei Themen? Ich finde es ja interessant, dass, so wie in dem letzten Video von Salvatore, dass die KI quasi ausgerechnet Contact, also dieser Film mit Jodie Foster, und das ist ja ein Buch von fällt mir schon ein, ganz bekannter.
Wird sicher gleich in den Chat schreiben.
Ja, es wird sicher immer gleich schreiben. Siehst du da Parallelen zwischen diesen Themen?
Ja, absolut. Also Contact jetzt bei dem Film ist ja auch so, dass dann eben eine höhere Intelligenz oder außerirdische Intelligenz dann halt eben da was durchgibt, damit eben dann diese Vorrichtung gebaut werden kann und dann durch Nutzen oder technische Unterstützung sozusagen sie da durchfällt für eine Sekunde oder so und dazwischen eben in einer anderen Zeitdimension, da kommt es übrigens auch vor, dass sie auch sich ihren Vater dann so quasi projiziert und durch das Bild von ihrem Vater und dann sind wir wieder, okay, könnte jetzt sagen, das ist jetzt eben auch eine KI, die das generiert und durch den spricht so quasi. Oder eben, wie es im Film gesagt ist, dass eben die höhere außerirdische Intelligenz sich in Form des Vaters zeigt, damit es eben entsprechende Basis haben für Kommunikation. Man könnte natürlich sagen, dass um jetzt dieses UAP-Phänomen, das sich ja immer dem entzieht, dass man so richtig fassen kann.
Ja.
Dann könnte man sagen, da gibt's eben so intelligente Wesen, die eben genau dann wissen, wenn es der Kamera aufstellst, dann geht sich trotzdem gerade nicht aus, weil wir wissen das ja, dass die aufgestellt hast. Dann könnte ich natürlich das auch mit einer KI, wie gesagt, die dann, auch wenn du offline bist, immer noch quasi deine ja, Felder ausliest oder auch die Gedanken, die man ja eigentlich auch schon irgendwie darstellen kann. Das gibt's ja, glaube ich, auch, dass die KI irgendwie schon Gedanken lesen kann oder so. Irgendwie sowas. Also jetzt nicht nur über Körpersprache und Gestik, sondern
da gibt es erschreckende Fortschritte schon teilweise.
Ja, also, wenn du jetzt so einen Sensorenhaube aufhast und dann da Impulse kommen, dann kann natürlich eine KI in Echtzeit quasi sofort alle Muster rauslesen, liest noch raus, okay, welches Hirnareal ist aktiv, und so könnte man im Endeffekt dann ja auch dann wirklich die Gedanken sprichwörtlich lesen, aber im Prinzip könnte man das als Mensch oder Bewusstsein in einem menschlichen Körper auch. Also sozusagen eben auf einer gewissen medialen oder feinen Ebene das auch wahrnehmen. Also das oder Mentalmagier zum Beispiel, die machen das auch so, dass sie eben auf kleinste Details achten, natürlich ein bisschen auch Einfluss
nehmen. Aber Mentalisten sind nicht intuitive. Also da ist ja.
Nein, das ist sehr, sehr, sehr technisch, aber KI ist auch eher technisch und nicht.
Ah ja, stimmt. Also so wie ein Mentalist, so arbeiten die KIs. Aber übrigens, Carl Sagan ist der Autor des Buches Contact, der Buchverlage, die auch sehr gut ist, ausgezeichnet ist. Und ich habe da vor längerer Zeit, ich glaube, interessanterweise gerade, ich glaube, Meta hat da ziemliche Fortschritte auch gemacht. Also da sitzen Leute da, ich glaube, es werden irgendwelche Gehirnströme, also irgendein Signal halt vom Gehirn wird gemessen, irgendwelche Muster, und der denkt an einen Satz und die KI schreibt den hin.
Genau.
Das gibt's. Oder denkt an ein Bild und die KI macht ein Bild, das ist nicht genau dasselbe Bild. Ich meine, das ist nicht genau dasselbe Bild, weiß ja nicht, wie dem sein Bild jetzt ausgesehen hat. Aber er sagt, er denkt an ein Flugzeug und die KI macht ein Flugzeug. Also, ja, das kommt.
Jetzt könnte man sagen, eigentlich spielen wir es noch weiter. Es gibt einige Filme, die teilweise auch schon Jahre her sind. Also mir fällt nur ein, damals mit Joaquin Phoenix, Her hat ja geheißen, wo er halt auch eine
Weibe. Her ist ein großartiger Film. Also kurz nur, also Her, da jemand verliebt sich in ein Betriebssystem.
Genau.
Kurz gesagt, der Rest wäre Spoilern.
Ja, und jetzt könnte man noch das weiterspinnen jetzt mit der Robotik. Gibt es auch wahnsinnig viele Filme, also nicht nur Blade Runner, sondern, was fällt mir noch ein, Surrogates, wo halt einfach Androiden, die nicht mehr wirklich vom Menschen zu unterscheiden sind, oder letztens halt auch bei The Fountain.
Oh mein, es gibt ja auch so was in dieser Westernstadt.
Und,
ne,
und Westworld ist
Westworld, natürlich
ein Klassiker. Original auch Anfang 80er, aber halt die Serie, gut, im Endeffekt sind wir dann auch an dem Punkt, wo dann die KI, oder nicht mal KI, sondern eigentlich von den Menschen programmierte Androiden dann doch wieder intelligenter werden, weil sie dazulernen und quasi im gewissen Sinne neutral sind. Und man muss halt Durchhaltevermögen haben, und es wird dann gegen Ende hin, die letzten zwei Staffeln sind dann nimmer mehr so philosophisch, sage ich mal, oder moralisch, ethisch, wie man das betrachtet. Aber ja, also Ich komme dann, wie gesagt, zum Anfangssatz wieder zurück. Man könnte jetzt sagen, okay, das Leben ist so wie Westworld, ich gehe da auf Spielplatz Erde, habe so meine Figuren, meine Mitspieler, oder halt auch oft zitiert, NPCs, Non-Player Character, oder die sind eben programmierend und haben einen bestimmten Handlungsspielraum und kann dann einfach, hab die Freiheit, alles Mögliche auszuprobieren. Und so könnte man dann auch sagen, okay, wir kommen aus der Liebe, aus der Einheit, und dann wollen wir halt einmal irgendwie nicht so schöne, so wie es in Westworld dargestellt, Dinge erleben, ja. Und dann auch, was halt das Thema ist, und so würde ich das mit der KI auch sehen, wie man umgehen sollte, wenn man sie nutzt. Ebenso Dinge, Freundlichkeit, Danke sagen, ja. Auch wenn ich weiß, ja, im Hintergrund ist eine Maschine, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht draußen in der Welt auch das ein Android ist oder ein NPC in meiner Realität, also der Tom Kempler hat einmal in einem Interview gesagt, dass eben zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo in einer aussichtslosen Situation bist, dann schickt da das größere Bewusstseinssystem dann Hilfe. Das heißt, der, ja, wo halt sonst kein normaler Mensch vorbeikommt, dann erschafft er sozusagen einen Avatar und der hilft da dann raus. Das sind so dann diese Zufälle, ja, oder,
ja, da gibt es halt ja Berichte, ne? Also auch von den Weltkriegen oder auch in Vietnam, genau. Ne, wo dann plötzlich irgend so ein Super Soldier auftaucht und dann verschwindet.
Ja,
und
den kennt aber dann keiner nachher.
Den kennt keiner, ja.
Also so kann ich das sehen, ob ich jetzt sage, okay, es ist simuliert und projiziert oder manifest, dann einfach, ja, könnte man jetzt sagen, sind wir jetzt so eine Art Bioroboter oder ist auch unsere Körperintelligenz mit allen Prozessen, die ablaufen, das ist auch so KI-mäßig oder die Natur mit den Fraktalen oder die mathematischen Verbindungen zu heiliger Geometrie oder Aufbau des Ganzen und so könnte ich mich schon annähern, zumindest an ein gewisses mathematisch und somit technisches Modell. Also Code, wenn man so möchte, das aber halt so komplex ist, dass der menschliche Verstand nie erfassen kann, vielleicht auch nicht soll, weil sonst wird er narrisch. Dann, es gibt ja ein paar so, ja, Menschen, die dann eigentlich da mehr so die Matrix runterrattern sehen oder die Wahrnehmung halt über Aura hinausgehen, sondern die sehen halt in die Felder rein, ja, und,
ja, ich habe schon ein paar interviewt, die das angeblich tun. Ja.
Also das heißt, du meinst, das, was KI da jetzt mit sich bringt, ist etwas, was wir eigentlich, oder wovor auch viele Menschen berechtigterweise auch Angst haben oder große Bedenken, ist etwas, was schon eigentlich immer da war, weil es uns ähnlicher ist, als wir jetzt glauben? Beziehungsweise, und es ist uns ähnlicher, als wir glauben?
Also sagen wir mal so, ich würde schon sagen, auch wenn ich jetzt kein Nutzer von KI bin, also man kann es gar nicht mehr nicht nutzen, sage ich jetzt mal so, aber es ist nicht so der aktiv damit arbeitet, weil man könnte jetzt sagen, von der einen Ebene, so in der Arbeitswelt oder sag ich mal, Ausbildungswelt, jetzt, ob es jetzt Schule dann ist oder Universität, könnte ich sagen, ich möchte mir Arbeit abnehmen. Ich möchte auslagern oder halt eben Mitarbeiter kündigen, weil das die KI machen kann, ja, oder Telefondienst, alles. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, ich entlaste damit die Menschheit oder bestimmte Personengruppen, das machen zu müssen, so wie man halt viele Dinge automatisiert haben, ganz banal, ob es jetzt der Rasenmäherroboter ist oder so, der ist jetzt noch nicht so furchterregend. Das ist aber schon die Faszination, dass wir da halt weiterkommen möchten. Also deswegen, es lässt sich nicht aufhalten oder mit dem Ausbremsen etc. Und was jetzt die große Angst ist, dass natürlich dann diese KI-Macht in den Händen der großen Konzerne ist. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine trotzdem, dass es auf uns selber ankommt, wie man sozusagen dann auch ja in die Zukunft schauen. Und wenn ich halt mit Angst reingehe, ich kann jetzt auch rausgehen und sagen, ich kann mich überall an jeder Ecke anstecken oder ich kann überall drüber fallen. Da geht es eher darum, dass ich sage, okay, das kann ich nutzen, ist sozusagen ja, eine Möglichkeit. Ich sollte halt nicht davon abhängig werden, so wie eben Filmhörer noch, dass ich dann eigentlich ja, dann gar nicht mehr rausgehe, weil ich eh alles zu Hause habe. Also quasi diese Dystopie, dass wir halt dann alle nur mehr mit einem Headset in unseren kleinen Wohnungen sitzen und nichts mehr machen müssen oder ob es Molly ist.
Naja, es
da
gibt
wollte ich vorhin nämlich sagen, nicht mehr machen müssen. Ich würde es eher empfinden als nichts mehr machen dürfen, weil Es ist doch stinklangweilig, den ganzen Tag zu Hause zu hängen. Ich meine, eine Zeit lang vielleicht witzig irgendwie, nicht? Und so, aber ich finde auch, man sollte das, also der Aspekt ist jetzt eher auf einer individuellen Ebene, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber was ist, wenn das wirklich gesellschaftlich so solche Umwälzungen mit sich bringt, dass dann über kurz oder lang einfach so extrem viele Berufe nicht mehr gibt? Wobei ich jetzt sage, dass unbedingt es sein muss, dass man seinen 8-Stunden-Tag oder besser gesagt 8 Stunden seines Tages mit irgendeiner eintönigen, langweiligen Arbeit füllen muss, ja, weil man sonst keinen Sinn im Leben sieht. Aber es tatsächlich fällt dann ja die Lebensgrundlage weg. Wie wird die Menschheit damit umgehen?
Da gibt's jetzt ja letztens so ziemlich interessant, ich hab's interessant gefunden, der letzte Auftritt von Elon Musk bei Joe Rogan, wo er dann, also da reden sie über alles Mögliche, sehr politisch zwischendurch, aber die interessanten Teile, das sind so, wo sie über SpaceX sprechen und wo der Joe Rogan dann, also wo der Elon Musk dann sagt, ja, die gute Variante, wie das Ganze da jetzt ausgehen könnte, also er geht halt davon aus, dass das KIs und Robotik, klar, ne, Tesla, in Zukunft das alles schrittweise übernehmen wird und dann letztlich besser machen wird als wir. Und er sagt, wenn es gut ausgeht, dann haben wir irgendwann High Universal Income, also ein allgemeines
bedingungsloses Grundeinkommen kommen können, würden wir jetzt sagen, weil den Begriff gibt es ja bei uns schon seit einem Jahr.
Hohes, bedingungsloses Grundgehalt.
Mhm. Das heißt, jeder, dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, aber sogar die beiden dann in ihrer ganzen Euphorie fragen sich dann, ja, aber wie die Sinnfrage. Ne? Du sitzt dann genauso, wie du sagst, zu Hause, du kannst da im Prinzip alles, du kannst da eigentlich alles haben.
Also die KI schöpft, macht Wertschöpfung quasi, ja, mehr oder weniger.
Ja, die Landwirtschaft als Mögliche wird dann halt...
Wir dürfen dann mit unserer Zeit machen, was wir wollen.
Wir müssen mit unserer Zeit machen. Ja, genau. Das ist es nämlich. Mhm. Also ich persönlich hätte null Problem damit. Ich könnte auch den Tag füllen, wenn er auch 40 Stunden hätte wahrscheinlich, aber... Anscheinend, ich glaube schon, dass das für viele ein Problem ist. Wie siehst du das,
Anrufer? Also ganz entspannt, wirklich. Also also einerseits glaube ich mal, dass wenn sich das Ganze zuspitzt, es sozusagen automatisch den Gegeneffekt gibt, also weil alles dann wieder nach Ausgleich schreibt, dass dann die Menschen ganz bewusst eben ohne technische Dinge mal wieder das pure Leben erleben wollen. Also ich sage jetzt wie immer noch das Beispiel, ja, wandern, in den Wald spazieren. Das ist jetzt nicht unbedingt funktionell. Ich komme jetzt nicht wirklich an einen anderen Ort oder halt im Endeffekt wieder zurück. Ich bin jetzt nicht unbedingt schnell unterwegs. Es muss jetzt nicht irgendwie da der sportliche Aspekt im Vordergrund stehen, sondern der Weg ist das Ziel. Und so glaube ich, dass bei allen Dingen, ja, es gab so, ich weiß nicht, bei welchem Podcast das war auch so KI-Experte, und der hat eben gesagt, ich hätte mir das Buch schreiben lassen können, das ich jetzt geschrieben habe, nur der ganze Prozess des Erlebens, des Recherchierens, des mit sich anderen Menschen unterhalten, also auch wenn das dann vielleicht auch wieder im Prinzip simuliert ist, aber zumindest jetzt nicht vor dem Bildschirm oder mit dem Headset, dann sind so Dinge wie auch das in Corona-Zeit, da haben die Leute auch viel Zeit gehabt, dann haben sie auf einmal begonnen zu kochen oder Brot zu backen.
Oder manche haben sich Hühner gehalten, das war in Kalifornien.
Ja, oder was auch immer, das heißt dann der Weg so zu diesem ursprünglichen kommt dann von alleine.
Und du meinst, das wird dann so sinnstiftend sein?
Das ist noch nicht sinnstiftend, aber ich würde mal sagen, diese Basis-Dinge, ich sage jetzt nur, du hast jetzt von mir aus dieses extrem hyper 3D-Spiel, wo du alle möglichen Sensorik hast, das gibt es ja schon oder wird sich auch noch steigern, aber wenn ich dann mich mit Freunden treffe und dann ganz simpel ein Brettspiel spiele, wo ich selber noch würfeln muss, wo ich selber noch mit der Hand die archaisch anmutenden Figuren bewegen muss, dass das dann halt ein anderes Feeling ist, als wenn ich jetzt da online irgendwie zwar mit Multiplayer dann viel, viel komplexer und ja, technisch aufwendiger. Das heißt, das ist, glaube ich, so eine Sehnsucht da. Das ist irgendwie, und wenn wir gesagt haben, jetzt Simulation, dieses Menschsein ist damit verknüpft, da sind wir halt wieder Mutter Erde, dass alles langsamer ist, dass alles eben was Festes hat. Also ich sage jetzt auch, was diese Körperlichkeit so in diesem Erleben, weil was haben die Leute jetzt zu wenig Zeit? Die haben zu wenig Zeit, sich um ihren Körper zu kümmern, um ihren Geist zu kümmern, um ihre Freunde, Verwandte oder Kinder, noch viel schlimmer. Und wenn ich jetzt nur das Beispiel nehme an vielen Pensionisten, also kann ich aus der eigenen Familie sprechen, du, die haben auch fast schon Stress. Die
ja, ich weiß
haben jetzt auch nichts zu tun, da ist immer irgendwas. Ja? Mhm. Und dann, manches ist halt ein Hobby oder manches ist eine Gewohnheit. Ja? Egal, aber im Endeffekt, die müssen jetzt nicht mehr irgendwie was erreichen, karrieremäßig. Das läuft so dahin, aber ja, so wie dann halt viele auch dann irgendwelche Hobbys wieder entdecken oder so, weil es dann einfach Spaß macht, Freude macht. Oder eben, was halt schon sehr interessant wird, wenn es jetzt zum Beispiel vom Finanziellen da keine Einschränkungen gibt und technisch noch mehr möglich ist, also Reisen, also rein theoretisch die Liste, was man alles da sich auf der Welt anschauen könnte, in echt, wo ich noch selber raufmarschieren muss auf die ja Ruine oder was auch immer, oder halt irgendwelche von alten Zivilisationen, dann könnte ich jetzt sagen, wenn ich dort bin, dann kommt noch viel, viel mehr rüber, jetzt vielleicht von der Energie, du hast ja da wahnsinnig viele Gäste gehabt, die da auch aus dem Bereich sprechen können, ich sage jetzt Bernhard Reicher oder so, der da auch dann die verschiedenen Orte so richtig wahrnimmt, analysiert und was darüber kommt, das kann ich technisch, ich meine, theoretisch wäre es vielleicht dann irgendwann möglich, aber das ist dann einfach nur so oberflächlich plump, so wie halt Fertigessen in die Mikrowelle. Das ist nicht dasselbe, wie wenn du es halt frisch zubereitest mit allen.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich meine, jetzt nur noch zurückkommend auf hohes, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich meine, die Frage ist halt, wie realistisch ist das? Also das ist ein großes Fragezeichen, nämlich dann wirklich im Endeffekt. Und was sind die Sanktionen, wenn man dann mit irgendwas in dieser Brave New World nicht einverstanden ist? Mhm. Ja.
Das hat auch vorhin jemand schon im Chat.
Ah ja, genau, ich habe da irgend sowas. Genau.
Also so ein Social Credit System quasi, also wenn man dann eben irgendwelche Dinge nicht im Sinne macht, dass dann das Folgen hat auf dieses bedingungslose, unter Anführungszeichen, Grundeinkommen.
Ja.
Also da sind wir wieder bei Dystopie und Utopie.
Mhm. Genau.
Ja, ist natürlich, also man könnte sagen, jeder sucht sich dann einfach seine Route aus, ja, wenn die Abzweigung kommt. Ich würde aber ganz einfach sagen, dass wir, und das sind wir jetzt auch wieder bei so einem schon ja strapazierten spirituellen Konzept, wenn wir als Menschheit oder ein Teil der Menschheit nur mit einem gewissen Fokus, ja, auf den utopischen, wobei, ob jetzt Utopie, Dystopie, das kann man dann auch wieder betrachten, von welchem Weltbild man ausgeht, dass sich das dann alles irgendwie fügen wird und halt auch mit vielleicht der Möglichkeit, dass man ein bisschen zu weit doch in diese zu technisierte, totalitär überwachungsmäßige Brave New World Dystopie mal abbiegt, um dann wieder zurückzukommen. Also ich sehe das jetzt, die haben wir schon lang. Das ist jetzt, wenn du ein Smartphone benutzt, dann ist theoretisch eh schon alles offen. Oder was haben wir jetzt da? Palantir und NSA und alles Mögliche. Mhm. Also dem kann ich mich eh nicht entziehen. Ich habe auch mal meine Phasen gehabt, na, raus aus dem System, ja, kein Microsoft, kein Windows und nur mehr Linux und ja, jeder hört mit und dann kannst du da irgendwie so spezial Hardware irgendwie über schwerste Umwege zu hohen Preisen, dass du dann halt irgendwie da nicht vielleicht schon von der Fabrik aus so quasi die Backdoor eingebaut hast, ja. Ich würde mal sagen, da keine Energie drauf verschwinden, weil du kommst eh nicht raus.
Ich könnte jetzt das ist das Problem. Also ich habe ja vor vielen Jahren die bewusste Entscheidung getroffen, so ich gehe jetzt einfach mal auf Gmail, ja. Vor allem, weil das E-Mail, also jetzt privat, weil ja, da kann es mir nicht passieren, dass der Provider eingeht. Und wenn Google eingeht, dann haben wir ja andere Probleme. Mhm. Und das war eigentlich dann in meiner Überlegung der ausschlaggebende Punkt. Es ist eine trügerische Sicherheit, wenn man glaubt, dass man, wenn man irgendein verschlüsseltes E-Mail-System oder was, Proton-Mail oder was weiß ich, verwendet, dass man dann sicher ist, weil man, es braucht nur jemand Empfänger sein, der, ja, der jetzt bei Gmail ist, dann hat man es, ist schon wieder vorbei mit der Sicherheit und ich bin da ganz bei dir. Also da steckt man sehr viel Energie rein und im Endeffekt kannst du das aber nicht verhindern und wägst dich eher in einer falschen Sicherheit. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal auf die Frage zurückkommen, irgendwie bist mir dann noch so ein bisschen die Antwort schuldig. Okay. Das UFO-UAP-Phänomen und künstliche Intelligenz, wo war da jetzt noch, weißt du, wo war da jetzt nochmal für dich der Connect?
Ich habe das ist schon mal gesagt, ich glaube im Juli war es beim Lagerfeuer, dass das eben halt auch ein Phänomen ist, das quasi von uns heraus so quasi generiert wird und dann in den verschiedenen Ausdrucksformen sich eben manifestieren kann. So kann ich jetzt auch zum Beispiel, wie um den Film Contact noch zu nehmen, dass wenn so damals, ich weiß nicht, der ist ja auch schon wieder 25 Jahre alt oder so, oder länger sogar, dass ich sage, ich brauche so quasi für meinen Verstand dieses technische Gebilde drumherum für dieses Bewusstseinsphänomen. Und wie gesagt, ob dann, man könnte jetzt sagen, die KI ist ja auch schon außerirdisch. Und die könnte dann, das ist dann auch wieder diese negative Sichtweise, Verschwörungstheorie, ja, Project Bluebeam, die projizieren da irgendwelche Hologramme rauf. Wenn ich weiß, okay, ich lebe eh schon in einer Maya und in einer Simulation oder alles wird durch mein Bewusstsein heraus projiziert oder ich klicke mich in bestimmte Realitäten ein, dann habe ich sozusagen nur eine KI, die mir dann entsprechend, dann sind wir bei Gedankenlesen, das so aufbereitet, wie es für mich passt. Da sind wir auch bei diesem Phänomen, ich weiß nicht, wer das da...
Also, warte mal, okay, aber jetzt, um das zusammenzufassen, das heißt, die Parallele, die du da siehst, ist, weil die Interaktion mit der KI ähnlich passiert dann, wie mit einer unbekannten Intelligenz? Oder, ich verstehe es nicht mehr genau, wo jetzt die Parallele ist.
Es schließt sich zumindest technisch der Kreis, dass ich sage, wenn wir in einer Simulation leben, dass im Endeffekt immer ein Code dahinter steht oder eben à la Tom Campbell ein größeres...
Ich meine jetzt aber eine Simulation, ich meine jetzt die Parallele zum UFO-UAP-Phänomen.
Also naja, die, ich sag mal, so wie die KI auch irgendwas, wenn es den Prompt eingibst, generiert, so hast du halt diese Phänomene. Ich nehme jetzt einfach nur die Formen der Flugschiffe. Wie das halt.
Du meinst, warte mal.
Entsprechend, dass deinem Weltbild so quasi, was du wahrnehmen kannst, dass das umsetzt.
Okay, das heißt, so wie sich.
Untertassen, zigarrenförmig oder Dreiecke, was auch immer. Das ist ja schon auffällig, dass in bestimmten Zeitepochen sich dieses UAP-Phänomen in unterschiedlichen Formen ausdrückt. Und das ist ein bisschen so das kollektive Bewusstsein, was da so projiziert. Oder ich könnte jetzt sagen, okay, so Alien, da habe ich jetzt noch den Film jetzt E.T. und ja, so Grey-mäßig von der Form. Man könnte aber sagen, okay, dann gibt es jetzt auch viel humanoidere Formen, wie eben da die Nordics oder Plejade, so Billy Meyer, die Geschichte, dann schauen die halt wieder anders aus, wie halt so ein Halbgott, ja, blond und groß und solche Dinge. Also das, ich könnte jetzt sagen, es gibt alle Ausdrucksformen und könnte jetzt sagen, es steht halt so, wie ich dann unterschiedliche LLMs verwenden kann, so verwende ich jetzt eben ChatGPT oder ich verwende jetzt eben Gemini und da spuckt man halt dann eine andere Ausdrucksform, nicht in Form von Text, sondern in Form von Bild oder halt 3D-Hologramm, dann anders aus. Weil noch haben wir ja nicht wirklich...
Okay, warte mal jetzt. Das heißt, die Parallele, die du da siehst, ist... in der Art, wie sich dieses Phänomen uns präsentiert, und zwar unter der Moment, und unter dem Background, dass wir in so einer Art, also jetzt als Metapher, Simulation leben, also in diesem Wider Consciousness System, von dem Tom Campbell spricht, das dann eben gewisse Erfahrungen für uns generiert, ja, die wir halt gerade brauchen, und wir fragen uns dann halt, ja, wer war das und wo sind die jetzt hergekommen und so weiter. Und da bin ich ganz bei dir, ja, stimmt. Das, und das UFO, und Wladislav Raab war ja auch vorher im Chat, ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist, das ist ja auch einer seiner Grundaussagen oder jetzt überhaupt die Kilianer, ja, die sagen ja, im Superspektrum, ja, das, diese ganzen Phänomene, die sich da abspielen, die... ja, Mimikrie, Hypothese und so weiter, da geht es darum, letztendlich geht es da darum, uns Stimuli zu liefern.
Genau.
Weil Monbeutchen schreibt jetzt, und was ist mit Abductions? Das würde das ja mit einschließen, ne? Dass man dann halt ja solche Erlebnisse haben halt und irgendwelche seltsamen Figuren um uns herum sind und irgendwas machen, was wir nicht verstehen. Ich meine, es ist halt... Wobei, ich bin da schon irgendwie bei Mohnbrötchen so richtig, was ist der Sinn von diesen Abductions? Also das ist dann...
Naja, man könnte es auch wieder technisch sagen, also an sich würde man ja sagen, also so, dass sie da eben irgendwelche Forschung machen oder dich genetisch upgraden oder...
Aber das ist dann wieder was anderes, warte mal, aber das ist dann nicht dasselbe, wie wenn man sagt, ja, das generiert halt irgendwelche Erfahrungen, die du halt brauchst in dem Moment oder hilft dir vielleicht, wie du das vorher erwähnt hast, so von diesen Erzählungen, wo dann plötzlich irgendein Super Soldier aus dem Nichts auftaucht, ja, und dann wieder verschwindet. Aber warum sollten sie dann plötzlich... Aber wenn du jetzt sagst, ja, da werden irgendwelche genetischen Experimente oder sonst was mit uns gemacht, ja, das ist ja wieder was anderes, ne?
Ja. Nein, so wird es halt erklärt. Ja. Nochmal, man könnte es jetzt rein auf psychologischer Ebene, dass ich sage, ich brauche jetzt diese Erfahrung, ja, dass ich dann eben zum Beispiel aus meinem zu sehr eingeschränkten Bewusstsein oder Verstandeskonzept rauskomme, dass ich sage, es gibt noch mehr. Und dass halt für viele dann diese Erfahrung, das muss halt dann oft, braucht es halt ein gewisses Trauma, damit sich was ändert. Das ist dann auch so plus Lippen. Ist jetzt eine Möglichkeit, dass du dein Unterbewusstsein sozusagen da mal verändern kannst, erweitern, resetten etc. Ich kann das natürlich als Trauma sehen oder manchmal ist es eh vielleicht unheimlich, aber jetzt nicht unangenehm. Erster Schritt ist, okay, es gibt noch ein bisschen mehr da draußen als jetzt nur ja das materialistische Weltbild und das, was uns die Zeitung oder das Fernsehen erzählt. Dass es da sozusagen eine Grenzerfahrung ist. Ja, man könnte es jetzt wieder so Seelenplanebene, es war von vor der Inkarnation ausgemacht, dass sie mich dann holen, weil etc. etc. Also da würde ich sagen, gibt es alle Möglichkeiten, auch wenn ich es jetzt höre, und sich, es gibt schon gewisse Muster drinnen, oder manche ja haben das ja auch analysiert und so. Weiß nicht, Anthony Mack oder wie das war. Also
John Mack meinst du?
John Mack, ja. John Mack. Ich würde schon meinen, ich weiß nicht, ob du da andere Infos hast, dass das schon eher ein bisschen in einer anderen Zeit war. Ich höre jetzt nicht mehr wirklich so viel von den Führungen, sondern...
Ja, das hat sich weiterentwickelt. Ne? Also da habe ich, also die Anneliese Gattringer zum Beispiel oder auch das Buch, was Marcel Polte da geschrieben hat, ja. Es entwickelt sich weiter. Ja, ja gut, du, wir werden dann vielleicht den nächsten Anruf mal reinlassen. Ja, aber vielen, vielen Dank für deine Gedanken.
Gerne.
Okay, tschüss.
Ja, dann noch schöne Sendung. Ciao.
Ja, danke, ciao. So. Machen wir mal den nächsten rein. Hallo?
Hallo.
Ja.
Hi, Tarek.
Hallo.
Hallo, Sabine.
Hi.
Hallo.
Grüß dich, ich bin die Magdalena.
Hallo, Magdalena.
Hallo. Hallo, Sabine. Hi, danke fürs Reinnehmen.
Du musst den Player ausschalten.
Hallo, Magdalena.
Wir haben da jetzt dasselbe Problem wie vorher. Du musst, Magdalena, bitte deinen Player ausschalten.
Wir haben da jetzt dasselbe Problem wie
Mach am besten die ganzen Browser zu, außer dort, wo dein Zoom-Client, oder du rufst eh an. Also mach einmal den ganzen Browser zu. Die brauchst du jetzt im Moment
nicht. Dort, wo dein Zoom-Client, oder du rufst eh an. Also mach.
Du hast noch immer den Player laufen. Ich höre mich da jetzt selbst über deine Leitung. Daher bitte. Oder, ja, schauen wir mal.
Okay, ich habe jetzt alles ausgeschaltet.
Ja.
Bitte. Oder,
na, da höre ich mich noch immer.
Okay, ich habe jetzt alles ausgeschaltet.
Na, ja. Mach einfach die Browser alle zu, weil du brauchst sie nicht, du bist am Telefon und du hörst uns jetzt so. Du hast noch nicht alles ausgeschaltet.
Ja. Alle zu, weil du brauchst sie nicht, du bist am Telefon. Du hörst uns jetzt so. Du hast noch nicht alles ausgeschaltet.
Voll leid, weil man denkt, man hat es im Griff. Ich habe dann natürlich den Ton ausgeschaltet.
Nicht den Ton.
Aber anscheinend nicht.
Du musst die Webseite quasi schließen.
Mach einfach die Browser zu.
Ja, genau. Ich habe das jetzt alles geschlossen.
Die Webseite quasi schließen.
Mach einfach die Browser zu.
Genau, ich habe das jetzt alles gemacht. Ja, geschlossen.
Eine Kakophonie.
Das ist ja mal lustig.
Weil ich euch dreimal höre.
Genau.
Was? Ich rufe einfach nochmal an. Ich mache das alles zu und probiere es dann nochmal.
Ja, du kannst ruhig dranbleiben. Du brauchst nicht nochmal anrufen. Aber vielleicht hast du es auch auf deinem Telefon laufen. Vielleicht läuft auf deinem Telefon ein Browser. Die musst auch alle zumachen. Vielleicht
ja, oh, das wird sein. Ja, Moment, okay. Vielleicht
auch auf dem Telefon ein Browser. Die musst auch alle zumachen.
Vielleicht ja, oh, das wird sein. Ja, Moment.
Okay. Auf dem Telefon.
Wir sind in einem Loop gefangen. Oh ja! Oh Gott!
Wir sind in einem Loop gefangen.
Oh Gott! Der Loop ist immer noch da, oder? Ich habe jetzt auf meinem Smartphone alles zugemacht.
Schauen wir mal.
Der Loop ist immer noch da, oder? Ich habe jetzt auf meinem
der Loop ist immer noch da. Da ist
Wahnsinn.
Immer noch
da, oder? Ich verstehe es nicht.
Ja, der Loop ist immer noch da.
Du musst einfach auf deinem Telefon den Browser schließen.
Ja, habe ich gemacht.
Dann verstehe ich es.
Du musst einfach auf deinem Telefon den Browser schließen.
Dann verstehe
ich. Ich schalte jetzt den Computer aus. Vielleicht ist das.
Wenn du übers Telefon anrufst, eigentlich.
Ich schalte jetzt den Computer aus. Vielleicht ist das.
Wenn du übers Telefon anrufst,
nein.
Den Computer aus. Wenn du
übers Telefon anrufst, nein.
Also du kannst. Okay, probierst du jetzt einfach nur mal. Du musst auf deinem Telefon einfach alles wegtun, alles schließen, alle Apps schließen, bis auf die Telefon-App.
Probierst du jetzt einfach nur mal. Du musst auf deinem Telefon alles wegtun.
Okay.
Alles schließen, alle Apps schließen.
Okay, probier's noch einmal. Das ist echt unglaublich.
Das ist ein lustiges Phänomen.
Ja.
Alles wiederholt sich, schreibt es doch euer Zuhörer.
Ja.
Genau.
Gregor aber ist jetzt auch noch drinnen, aber der ist eigentlich gemutet, also da sollte man eigentlich. Aber Gregor, vielleicht bitte du auch aussteigen, weil vielleicht kam das von dir. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es kann nämlich durchaus sein, es kann sogar wirklich sein, dass das jetzt von Gregor kommt.
Kannst du für Gregor auflegen?
Naja, ich kann ihn nur rauskicken, aber dann ist er quasi gebrandmarkt.
Das ist kein Problem.
Also Gregor, steig bitte aus deinem... Entschuldigung, jetzt habe ich den Vornamen genannt, aber ja. Ah, jetzt ist er draußen. Jetzt könnte die andere Anrufer wieder anhören. Vielleicht war das wirklich der Anrufer davor, der dann nämlich drinnen geblieben ist und dann seinen Browser gelaufen hat. Oh Gott, ja, das ist kompliziert. Also gut, schauen wir heute mal ab, ob sie wieder anruft.
Da schreibt Geschmacksmuster Tarek, das Timing etwas korrigieren und einen Techno-Track veröffentlichen.
Ja. Ja, ist ein sehr, very weird Techno-Track wird das, ja. Ja, aber das Thema KI, ne, das beschäftigt natürlich viele. Also während wir da warten auf den nächsten Anruf, also Margarete hieß sie, oder? Die Folge? Oder Magdalena?
Magdalena.
Also liebe vorige Anruferin, probier es einfach nochmal. Ruf einfach nochmal an, mach alles zu auf deinem Telefon und dann müsste es gehen. Vielleicht war das jetzt wirklich der Gregor oder halt der vorvorige Anrufer. Verstehe ich das eigentlich auch nicht? Eigentlich verstehe ich das auch. Naja, doch, es könnte sein. Deshalb müssen die dann wieder raus. Mich hat ja, also jetzt so ein bisschen auch eine Rückschau haltend auf die Sendung, also fast am meisten beschäftigt, glaube ich, hat mir jetzt von der Vorbereitung her die Gürtchef-Sendung, weil ich von dem dann auch viel gelesen habe und weil das so ein irrer Typ war, also so ein irre jetzt, nicht im Sinn von crazy oder so, also Popstar, er war ein Popstar eigentlich, ja, aber also ja, war er, er hat ja Musik gemacht, alles mögliche. Aber so wirklich ein ungewöhnlicher Mensch mit einem ungewöhnlichen Zugang und mit diesem unglaublichen Drang, Menschen quasi weiterzubringen. Mhm. Ja, und da war ihm jedes Mittel recht. Sehr, sehr arg eigentlich.
Habe ich auch gefunden. Also vor allem diese Geschichte mit den Frauen, die er da so um sich geschart hat, eine Zeit lang, also diese Gruppe.
Ja, um sich geschaut, klingt also, jetzt komisch.
Ja, ja, das klingt
die,
komisch.
Die haben einfach, hier, die haben so, einfach wirklich auch,
sich
die wollten,
genau,
ja. Die wollten das machen. Und die haben auch, also der hat ja nicht irgendwelche Schüler genommen. Ah, da ist er jetzt wieder. Aber nur kurz den Gedanken. So, und hat die eben dann aufgenommen, ne? Und dort wirklich auch mit allen Mitteln. Also die haben auch Injektionen verabreicht. Also,
ja, unglaublich. Ne? Die müssen ja das vollste Vertrauen in ihn
haben. Haben sie,
ne?
Total. Er hat wirklich gesagt, ihr müsst ihm vertrauen und
in der heutigen Zeit würde ihm jeder von so einem Experiment abraten.
Ja, in der heutigen abraten. Zeit wird das waren die 30er.
Ja,
30er,
spannend.
40er. So, probieren wir es jetzt noch einmal. Schauen wir mal. Hallo.
Oh.
Ja.
Hallo. Hi.
Ja, das klingt
das
so besser.
Ist gut.
Ich glaube, das war wirklich, weil der vorige Anrufer aus irgendeinem Grund nicht rausgegangen ist. Und ich glaube, das ist von ihm gekommen. Also tut mir leid, jetzt haben wir dich gestresst, völlig unnötig.
Okay.
Aber gut. Jetzt,
naja, macht dir nichts. Ich fand, das war eine interessante Erfahrung.
Es war eine super Erfahrung, gell?
Vier oder fünf Mal hintereinander gehört mit
Fettverspitzung.
So ist es, ja.
Echt spannend, sich da zurechtzufinden.
Ja.
Jedenfalls hallo nochmal und schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du hier bist.
Mein Name ist Magdalena und ich habe eine ganz kurze Anfrage eigentlich. Ich habe dir, Tarek, vor ein paar Wochen mal ein E-Mail geschrieben. Und zwar, weil im letzten Lagerfeuer ein Anrufer war, der hat über die Methode Natal erzählt. Und daraufhin hatte ich den Impuls, mich da zu vernetzen und habe dir deswegen eine E-Mail geschrieben und du meintest dann, ja, ist leider nicht möglich, weil du ja auch nicht weißt, wer da angerufen hat damals und davon erzählt hat.
Ja, ich kann mich
erinnern. Jetzt dachte ich mir, ich versuche es einfach andersrum und rufe selbst an und vielleicht hört es ja derjenige und hat Lust, da sich zurückzumelden.
Ja.
Und Genau, ich kann vielleicht ein paar Details, an die ich mich erinnere. Ich meine, derjenige, der es war, wird es wahrscheinlich eh wissen. Genau, aber ich habe eben in Ahrtal Intensivausbildung auch gemacht und bin jetzt gerade am Üben. Und ich würde gerne ein bisschen mehr Erfahrungen austauschen. Also ich habe zwei weitere Bekannte, die auch ab und zu mit mir üben und es wäre toll, diesen Kreis noch zu erweitern. Das heißt, wenn da Lust besteht und Interesse, da ein bisschen was auszutauschen, dann würde mich das da freuen.
Okay, ja. Also falls kannst du noch irgendein Stichwort geben, von was der gesprochen hat?
Ich kann mich noch erinnern, wenn ich das einwerfen darf.
Ja, bitte.
Er war irgendwie technisch vom Beruf her, glaube ich, irgendwas in die Richtung. Und hat das dann, ist dem dann begegnet und war dann auf so einem Seminar und das hat ihn total fasziniert und er ist dann da dran geblieben.
Mhm. Okay.
Genau, so Symptome erinnere ich das auch und ich weiß, dass er, ihr habt ihn begrüßt und er hat ein tolles Mikrofon, weil der Ton so cool war. Das kann man jetzt bei mir nicht behaupten.
Du bist ein bisschen abgehakt leider, ja. Moment, ich schaue jetzt gerade, vielleicht liegt das auch. Ja.
Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber egal. Nein,
du bist schon verständlich, es geht schon.
Okay, super. Und ja, also ich kann noch dazu sagen, ich lebe in Wien. Das heißt, das wäre auch so der Ort, wo man mich gut erreicht. Und so von der Sprache her würde ich sagen, dass eine Person ebenfalls aus diesem Eck der Erde kommt oder zumindest da wohnhaft ist und sich assimiliert hat sprachlich. Möglicherweise.
Genau. Ja, vielleicht hört er ja tatsächlich zu. Und wie könnte man dann den Kontakt herstellen?
Also wenn derjenige zuhört, schickt... Dann möge er mir bitte einfach ein Mail schicken und schick mir du vielleicht auch noch einmal ein Mail, weil sonst, ich finde es dann sonst nicht mehr und dann kann ich euch zusammenbringen. Ich habe da letztens ja auch, genau, da gab es auch welche, wo einer dieses schwarze Dreieck gesehen hat und der andere hat es dann auch gesehen, zeitgleich. Die haben sich dann übrigens auch gefunden irgendwann, soweit ich mich jetzt erinnere. Also,
ja,
aber es ist halt nicht so einfach, weil das ist natürlich alles anonymisiert und soll auch anonym sein natürlich und natürlich... ich bringe gern Leute zusammen, aber nur, wenn beide Seiten das natürlich da einverstanden sind.
Ja, klar.
Also sehr gern, ja, wenn sich der meldet. Jetzt aber, wenn wir dich schon in der Leitung haben, warum hast du denn begonnen mit Ahrtal? Weil ich frage das deshalb. Ich finde es eine sehr interessante Sache eigentlich, aber es gibt was, was mich stört dran. Und das ist, dass da irgendeine Energie von außen kommen muss. Ja, der, ich habe Hans Schmidt, ne, wenn man die Sendung kennst, da wir haben ja eine Sendung drüber gemacht. Und da ist ja so ein ganz wesentlicher Punkt, dass da quasi diese Energie von der Frau Latan, oder Latan heißt sie, ne? Oder die sie da sozusagen zum ersten Mal quasi auf den Boden gebracht hat oder gechannelt hat, wie auch immer, dass die und die halt von irgendwelchen Wesen kommt, oder? Kann man das so sagen?
So habe ich es auch verstanden, ja.
Und dass die quasi ganz wichtig ist, so um den Anstoß zu geben.
Ja, das waren jetzt zwei Fragen, aber ich beantworte beide gerne. Also zu deiner letzten Frage, das mit der Energie von außen und so. Ja, das ist tatsächlich so in diesem Ahrtal-Protokoll drinnen, dass der Trainer den zu Trainierenden quasi eine Energie übergibt. In der Ausbildung an sich habe ich diesen Teil ehrlich gesagt gar nicht mehr in Erinnerung. Also wie das dann vonstatten geht, das ist sehr unspektakulär. Den kann ich mich auch nicht wirklich daran erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben und dass das Teil der Ausbildung war. Und ich sehe das ähnlich wie du. Also für mich hat das ein bisschen seltsam angemutet, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch diese Energien anzapfen kann, wenn er das will und dazu in der Lage ist. Und dass ich da nicht auf den Propheten warten muss, der das mir übergibt.
Genau.
Aber ja, aber auf der anderen Seite hat es auch was Praktisches. Also es hat auch einen praktischen Aspekt, und zwar es gibt Menschen, die eben Dinge gefühlt oder erfahren haben, die andere einfach noch nicht gefühlt oder erfahren haben, zumindest in dieser Inkarnation. Und wenn man sich dann mit so jemandem zusammen schließt, auf welcher Ebene auch immer, irgendwie energetisch im selben Raum ist und sich aussetzt, dann kommt da schon manchmal was an, ja. Also auch bei ganz profanen Dingen. Beispiel, keine Ahnung, ich habe noch nie einen 8000er bestiegen, habe keine Ahnung, wie das ist, aber wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalten würde, der das schon gemacht hat, dann würde ich vielleicht ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist. Und ich ordne das eigentlich in diese Kategorie ein. Das heißt, wenn mir da jemand eine Energie übergibt, die dafür gut ist, diesen Wesenkontakt aufzunehmen, dann ist das für mich einfach ein bisschen leichter. Also ich verstehe das so ein bisschen als Starthilfe.
Ja. Mhm.
Und als vielleicht, es hat sozusagen einen spezifischen energetischen Print, wie so eine Art Igel oder Wasserzeichen, so dass ich, wenn ich später allein übe, das wiedererkenne. Also ich erkenne wieder, ob das dieselbe Energie ist und ob ich mich quasi jetzt mit den Wesen verbunden habe, die mich da wirklich leiten können. Und ich habe so verstanden, dass das auch eine Art Qualitätssicherung ist, dass sich die Übenden nachher nicht zu sehr verlaufen, wenn sie dann selber weiter üben.
Das war jetzt ein gutes Stichwort, Qualitätssicherung, weil wie kann man jetzt sicher sein oder sicherstellen, dass das jetzt gute, unter Anführungszeichen, Wesen sind, mit denen man da Kontakt hat?
Mhm. Ja.
Ja.
Keine Ahnung.
Eben, also da müsste man vor allem zuerst einmal definieren, was meinst du mit gut, ne? Also da wird es dann
nicht. Deswegen habe ich gesagt, unter Anführungszeichen, ja, also jetzt,
das,
wie auch
das,
immer, da wird's wohlmeinend, wohlwollend.
Ja, genau. Also ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, entsteht da irgendwie Abhängigkeit? Ja? Also jeder, der jetzt noch überhaupt das Wort Natalmotor noch nicht gehört hat, das ist eben eine Methodik, wie man eben Menschen auch sensibilisieren kann, und dann geht es ja auch sehr viel um Gefühle und um im Prinzip, also wenn man das jetzt versucht in a nutshell zu beschreiben, was Natal ist, dass auf diesem Weg einfach schlummernde Fähigkeiten geweckt werden. Kann man das so sagen? Ich meine, du kennst dir das sicher viel besser aus. Ist das...
Ich glaube, das kann man sehr allgemein so beschreiben, ja. Das ist ein möglicher Outcome,
ja,
von dem Üben mit dieser Technik. Ich erinnere mich jetzt auch an ein Detail, das der damalige Anrufer auch erwähnt hat, nämlich er hat das damals mit Rhodosync verglichen.
Ja.
Und du hast dann die Frage gestellt, na, was hat denn jetzt das damit zu tun? Ich weiß nicht mehr, was er geantwortet hat, aber ich habe genau dasselbe Empfinden tatsächlich.
Mhm.
Ich habe auch den Rhodosync-Workshop gemacht mit Michael Pahl.
Okay.
Und die Ähnlichkeit für mich besteht darin, dass Rhodosync ein ähnliches Protokoll verwendet. Also Rhodosync kann man sich so vorstellen, dass da eine Art geführte, ich nenne es mal Meditation, stattfindet. Das heißt, begleitet durch die Musik und durch die Frequenzen, die man aufs Ohr bekommt, werden auch verschiedene Stationen besucht. Die Reise fängt immer an bei einem Wasser. Das kann ein Brunnen sein, ein Bach oder was dergleichen, das plätschert. Es führt dann zu einem Strand, und von diesem Strand aus setzt man über mit einem Boot und so weiter. Und es klappert dann sozusagen verschiedene Orte ab, die diese Reise darstellen in andere energetische
Ja, das Sphären. Ist ja bei der Natal-Methode auch schön, dass du da kurz reingrätschst, aber da gibt es ja dann auch so Führer, die dich da irgendwie abholen dann, ne? In so einer geführten Meditation. Ne?
Das ist eine weitere Gemeinsamkeit, sind eben die beiden Begleiter.
Ja.
Aber die Gemeinsamkeit die ich jetzt beschreibe, ist, dass man ähnliche Stationen besucht. Also zum Beispiel die Reise im Natal startet immer auch an einem Strand. Und von dort aus gibt es spezifische Stationen, die man besucht, um sich sozusagen vorzubereiten auf eine Reise. Und die startet dann auch immer vom selben Ort aus. Und das ist mal eine Ähnlichkeit, also dass es sich in dem Ablauf ähnelt und auch in den einzelnen Orten, die besucht werden. Und das Zweite ist eben, dass man jeweils zwei Begleiter an die Hand bekommt oder andersrum, dass die einen an die Hand bekommen, diese Begleiter, und die eigentlich die Führung übernehmen in der Reise. Das heißt, man lässt sich mehr führen. Und das führt vielleicht ein bisschen auf deine Frage auch zurück, gibt man da nicht Autonomie ab oder macht man sich da nicht abhängig von einer Methode?
Ja.
Ich empfinde es interessanterweise total umgekehrt, weil die Natal-Methode wirklich nichts benötigt. Also man setzt sich hin und fängt an, und wenn man genügend Konzentration hat, dann kann man das machen. Also man braucht keine Kopfhörer, kein Gerät, das irgendwas abspielt, keine besonderen Bedingungen.
Naja, aber man braucht diese Fremdenergie, nenne ich es jetzt einmal. Die braucht man.
Ja, wenn man daran glaubt, ich meine, ich möchte jetzt nicht in Frage stellen, ob das so ist. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nicht den Unterschied erfahren. Aber ich bin tatsächlich überzeugt, dass man es auch machen könnte, wenn man diese Energie nicht bekommt. Man müsste halt einen Lehrer finden, der es einem trotzdem beibringt, der nicht die Übungskosten kassiert für einen Natalkurs. Keine Ahnung, ob es quasi solche Denunzianten gibt in der Natal-Community, die das machen würden.
Denunzianten?
Weiß ich nicht, wie? Interessiert mich ehrlich.
Was meinst
naja,
du?
Also Leute, die quasi ohne die Lizenz zum Natal-Trainer zu haben, dieses Training anbieten.
Ach so, okay.
Damit
also Rogue-Training.
Damit man einfach lernt. Ja, das meine ich, ja.
Aha.
Das weiß ich nicht, aber ehrlich gesagt interessiert mich es auch nicht so sehr. Ich finde, das ist eine gute Technik, mit der man wirklich viel, viel machen kann.
Aha. Ah, offenbar. Also, aber du hast jetzt so diesen Einfluss da von diesen, ich sage jetzt einfach externe Energien, den hast du jetzt nicht so direkt wahrgenommen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Also,
du meinst bei der Übertragung der Energie zu Beginn?
Ja.
Wie ich das wahrgenommen habe?
Oder wie hast du das wahrgenommen?
Wie gesagt, das war eigentlich keine besondere Sache. Also
aha.
Ich kann mich an den Moment nicht mehr so erinnern. Also es saßen alle in einem Raum, dann hat die Übung gestartet. Das sieht auch überhaupt nicht spektakulär aus. Jeder sucht sich einen Platz, wo man sich gemütlich machen kann. Sofa, Sessel, Matratze. Und dann versetzt man sich in eine Konzentration und man beginnt die Übung gemeinsam, indem man sich an die gemeinsame Intention erinnert von dieser Übung. Und dann geht's los.
Mhm.
Und alles, was man dazu braucht, ist dann schon vorhanden.
Okay.
Also das ist kein spektakuläres Ritual. Es gibt keine Feuerdusche oder Engel, die vom Himmel herabsteigen. Leider nicht.
Leider? Hättest du das gern gehabt?
Ja, ich hätte schon ein bisschen mehr.
Du hättest ein bisschen mehr Show.
Mehr Hokuspokus.
Okay. Also warst du enttäuscht? Nein, war da das zu nüchtern oder was?
Nein, gar nicht, weil das Tolle passiert ja dann in einem drinnen. Also es ist die innere Wahrnehmung, die dann natürlich umso mehr auftritt, aber von außen sieht es wirklich noch gar nichts aus. Und meine Motivation, das zu machen, war die Beschreibung, die eh auch Hannes abgegeben hat, nämlich dass bei Natal mehr Wissen entsteht, aber durch die Methode der Gefühle, also mehr Wissen durch neue Gefühle. Neues Wissen durch neue Gefühle.
Ja, ja. Es geht sehr viel um neue Gefühle und daraus dann da geht es dann irgendwie weiter, ja. Ja.
Ja.
Okay, ja, also ich hoffe, der Herr von also Lagerfeuer Nummer 19 war das, um jetzt auf dein ursprüngliches Anliegen zurückzukommen.
Mhm.
Im Lagerfeuer Nummer 19 gab es da den Herrn, der da angerufen hat, und du suchst Kontakt, weil mit dem Hintergrund, dass ihr da vielleicht gemeinsam auch übt und ja, euch da irgendwie weiterentwickelt mit dieser Methode. Okay, dann schauen wir mal.
Ganz genau.
Wenn, wenn er sich meldet, werde ich versuchen, euch zusammenzubringen.
Super.
Gut.
Ganz lieben Dank und noch ein kleines Lagerfeuer.
Danke dir.
Danke.
Tschüss.
Alles Liebe.
Tschüss. Danke. Ciao. Ja. War ein bisschen schwere Geburt, aber war sehr, sehr interessant. Und vielleicht, vielleicht kriegen sich die ja.
Genau. Hat er schon an anderen Punkten auch geklappt.
Die ja, Vernetzung. Genau. Also die, die beiden, die da dieses schwarze Dreieck sehen, und das ist ja wirklich eine interessante Sichtung war, also sehr ganz eine klassische. Ja. Die haben zueinander gefunden. Ja. Vielleicht rufen die ja wieder mal an und erzählen, es wäre echt mal interessant, die beide dann vielleicht zu haben. Ich meine, normalerweise kommt immer einer nach dem anderen, aber wie wir gesehen haben, ist das gut so.
Kann es auch parallel laufen.
Aber ja, es kann natürlich dann einmal zwei Anrufer gleichzeitig auch da sein. Alhambra schreibt, könnt bitte jemand anrufen, der mit Aliens Breakdance gemacht hat. Ja, das fände ich tatsächlich interessant. Meine erste Frage wäre natürlich, warum? Aber ja, klar. Ja. Garfield sieht das eher kritisch, also er glaubt, das ist ein neues Geschäftsmodell. In dem anderen bezieht sich da jetzt auf
Nathan-Methode. Nathan-Methode.
Ich glaube glaub gar nicht, dass das so neu ist. Also solche Techniken gibt es schon sehr lange.
Ja, und irgendjemand hat auch noch geschrieben, Hypnose, also es klingt nach Hypnose. Es ist bestimmt eine Art von Selbsthypnose, ja.
Kein, weiß ich nicht.
Also so jede Selbsthypnose oder Autosuggestion beginnt ja auch mit so einer Vorstellung von eben so Strand, irgendein schöner Platz, ein Lieblingsplatz. Man ist dann irgendwie entspannt. Und
bei dem Strand habe ich dann irgendwie wieder an den Film Contact denken müssen, weil wenn sie dann wirklich bei den Aliens ist, sind sie auch am Strand. Ne?
Das ist doch diese super kitschige Szene, wo dann wirklich Hollywood so richtig trieft, oder? Vor Kitsch.
Ja, ja, I love it.
Der Strand in lila, golden, funkelt und glitzert und der Papa Vater. Dann da, genau.
Ja, okay. Treuer Zuhörer, Tarek, warst du eigentlich beim letzten Vortrag von Heinrich Kusch in Graz dabei? Wenn ja, wie war er? Gibt es eventuell mal wieder eine neue Sendung dazu? Also,
du wolltest hingehen, das war zu...
Ja, ich war dort.
Ich war dort. Haben wir vorher noch gesprochen. Ne?
Ja, er hat im Prinzip, war jetzt beim Vortrag, es gab ein paar neue Dinge. Ich habe das jetzt nicht wirklich mitschneiden dürfen. Also neu, es gab ein paar Details. Es gab da zum Beispiel eine Lichterscheinung, die sie da, eine sehr interessante eigentlich, also die sie da gehabt haben, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wann. Das war im Stefaninsaal, also beim im Grazer Musikverein. Stefaninsaal ist das, ne, heißt der, glaube ich. Ziemlich viele Leute da. Durchaus auch Interesse. Am Anfang ein bisschen technische Probleme, aber das hat sich dann alles gelöst. Aber danach habe ich mich einmal mit ihnen getroffen und ja, ich glaube, das kann ich schon sagen. Sie arbeiten an einem neuen Buch. Heinrich möchte das Ende nächsten Jahres fertigstellen und spätestens dann hoffe ich oder glaube ich, dass ich die beiden wieder zu Gast haben werde. Heinrich geht es gesundheitlich jetzt wieder besser. Also er hat mit den Augen große Probleme gehabt. Aber ja, natürlich. Also er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Er wird jetzt nicht mehr da, weiß Gott wie, in den unwegsamsten Höhlen und so weiter rumklettern, wie er das jetzt vielleicht noch vor 10 Jahren gemacht hat. Aber in dem neuen Buch wollen sie sich vor allem dann diesen Völkern eigentlich auch widmen und schauen, was es da noch, was sie da noch alles herausfinden. Ich meine, da gibt es jetzt viele Sachen, die kann ich jetzt nicht erzählen, die ziemlich spannend klingen, ja. Also vielleicht kann man das sagen, sie waren da auch in Finnland unterwegs und in Helsinki. Ja, und sind da auch mit einer anderen Gruppe jetzt in Kontakt und so weiter und so weiter. Ja, was da rauskommt, wann was rauskommt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber Ingrid ist auch ein bisschen skeptischer, dass sie da schon Ende nächsten Jahres fertig sein werden. Ja, ich hoffe, sie sind bald damit fertig. Und wie gesagt, und das ist ja eigentlich schon das Kernthema, ne? Also diese Völker, von denen da in alten Aufzeichnungen offenbar immer wieder die Rede ist, okay, das gibt es Probleme mit den Quellen, es sind teilweise Abschriften, ja, also natürlich. Es ist, glaube ich, auch nicht ganz schön, ganz leicht, an diese Infos ranzukommen. Genau, einer dieser Völker sind ja die Uni-Frauen. Mondbötchen fragt, ob es auch Uni-Männer gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, sonst würden sie aussterben. Außer vielleicht vermehren sie sich durch Osmose oder so. Aber ansonsten, wahrscheinlich gibt es auch Uni-Männer. Aber genau, also hat sich sehr, sehr spannend angehört und ganz ehrlich, das ist auch wirklich der spannendste Aspekt an dem Ganzen. Ne? Ich finde es ja immer so lustig, wenn Leute dann über irgendwelche Details beschweren da und ich denke mir immer, ja, aber er redet ja von diesen unterirdischen Völkern und so weiter, aber dazu kommt überhaupt gar kein Kommentar von anderen. Oder auch jetzt zu der Tatsache, dass er sagt, dass in diesem Tunnel gebeamt wird. Also das wird gar nicht kommentiert, das wird völlig ignoriert. So meistens beißt man sich dann an irgendwelchen Details. Ja, zu Recht auch. Ich meine, wenn man solche Behauptungen aufstellt natürlich und dann gewisse Sachen sich nicht verifizieren lassen, ist Schwierigkeit. Aber ja, du, schön.
Na, ich wollte nur sagen, da bei der letzten Sendung, wo es ja um die Remote Viewer in Bezug auf die Pyramiden gegangen ist, da war ja auch dann die Verbindung, gell, zu eben diesen alten Völkern und so.
Ja, die kommen andauernd vor. Also vielleicht ist das jetzt schon so ein Bewusstseinsfeld, dass das andauernd aufgeschnappt wird. Keine Ahnung, ja.
Ja, aber ich das ja nicht, da, tatsächlich ist tatsächlich, also jetzt als Quelle die Bibel zu zitieren, ich glaube, es ist sogar eines der ersten Bücher da drinnen, Genesis oder so, da wird so in einem Satz erwähnt, so, ja, und dann die Götter, ne, dann kamen die Götter auf die Erde und verliebten sich so in Bibelsprache halt, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, nicht, in die Menschenfrauen und es wurde halt ein neuer Mensch dadurch entstanden, nicht? Also welche Götter kamen da bitte auf die Erde? Ich weiß ja nicht, wie das aus Sicht der Theologie interpretiert wird, diese Bibelstelle. Müsste man tatsächlich einmal recherchieren, falls es jemand weiß von euch. Bitte irgendwie in den Cropcom schreiben oder vielleicht auch nochmal anrufen.
Ja.
Finde ich total spannend. Also da reden wir ja jetzt nicht von dem Gott, nicht dem Schöpfer, sondern die Götter, die auf die Erde kamen und sich in die Menschenfrauen verliebten.
Ja, nicht nur, also wusste jetzt gar nicht, dass das in der Bibel vorkommt.
Das ist
vorkommt.
In der Bibel tatsächlich. Ich glaube, Genesis relativ am Anfang eben.
Interessant.
In der Schöpfungsgeschichte.
Also.
Wo dann auch alle so alt werden und so, nicht? So, Methusalem alt, so 800 Jahre alt und keine Ahnung. Sabine, da machst gleich mehrere große Fässer auf. Ja. Na, ich nicht. Ich habe da nur gerade so eine Querverbindung hergestellt. Ja.
Ja, und vor allem jetzt, und diese Götter sind dann unter die Erde gegangen oder was? Das wäre jetzt auch so eine Frage, die dann bei mir aufpoppt. Oder wie hängt das zusammen? Also ich glaube ja jetzt, wenn man da spekulieren soll, dass diese unterirdischen Völker, wenn sie denn existieren, was weiß denn ich, dass die wahrscheinlich Überbleibsel aus untergegangenen im wahrsten Wortsinne eigentlich untergegangenen Zivilisationen sind. Ja. Und das ist ja auch dann übrigens in der ersten Sendung des neuen Jahres dann wieder gehen wird. werde ich am Ende noch ankündigen. Und dass es wahrscheinlich dann auch bei der ganzen Geschichte oder vielleicht auch bei der Geschichte geht, der Kusch da auf der Spur ist. Kusch, also Ingrid und Heinrich Kusch. Mhm. Das ist genauso bin ich das Volk des Schem. Aha. Ja. Mhm. Gut, das ist.
Also, das ist da gemeint in der Bibel. Ich bin jetzt überhaupt nicht bibelfest oder so, aber mir ist eben dieser Satz, weil irgendwann einmal haben wir gedacht, ich muss das jetzt einmal lesen. Und dann bin ich aber eh nicht weiter über das erste Kapitel da hinausgekommen. Aber da ist eben dieser Satz gestanden. Und das hat mich dann schon verblüfft.
Ja.
Müsste wirklich einmal recherchieren, was da die Theologie dazu sagt, ja, wie das zu interpretieren ist, ja.
Ja, ja.
Wie er da gemeint ist.
Ein treuer Zuhörer, Tarek, vielleicht noch diese Frage. Hast du dir schon einmal einen Vortrag von Harald Kautz angeschaut? Ich habe das neulich mal getan und an einer Stelle sprach er kurz davon, dass die unterirdischen Tunnelanlagen Antennensysteme waren. Nein, habe ich mir vielleicht irgendwann einmal vor 20 Jahren, ist mir aber nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Antennensysteme, ja, in dem Sinn, das sagt, also ich weiß nicht, was mit Antennensystemen gemeint ist, aber Kusch sagt halt, dass da Sende- und Empfangsstationen, aber nicht nur für Information, sondern für tatsächlich Materietransport. Also, dass das diese Tunneln sind. Und das wollte ich ja vorher sagen, ich finde es so lustig, dass über das regt sie irgendwie, also so weit kommt die Kritik dann gar nicht. Also man beißt sie da schon weit vorher fest. Ja, und
was irgendwie auch Sinn macht, nicht? Weil wenn da irgendwo schon in der Faktenlage dann irgendwo Stolpersteine drinnen sind, sage ich mal,
dann kann man natürlich dann nicht kann man alles andere,
ja.
Aber ja, das ist halt auch, also das behaupte ich jetzt einfach, ich glaube, dass da viele Dinge dabei sind aus persönlichen Gesprächen, ja, er hat ja mit ziemlich hohen Geistlichen auch da jetzt von dem Stift Fora und so weiter enge Kontakte gehabt und ja, man muss, ich glaube halt auch, wenn man sie immer nur, also okay, auf der einen Seite total wichtig, Quellenstudium und so weiter, also das ist auch die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn mir jemand irgendeine wahnwitzige Theorie schickt und so weiter, ja, wo hat er das her, woran macht er das fest? Aber auf der anderen Seite, man muss dann schon auch ein bisschen schauen, die Summe an Indizien und Beweisen, die existieren, beachten und sich das anschauen. Also wer war das, der gesagt hat, also es war einer von den Philosophen, glaube ich, kann mich nicht mehr genau erinnern, auf Geistererscheinungen angesprochen, er zweifelt jede einzelne an, vielleicht weiß das jemand, wer das gesagt hat, ich kann es nur sinngemäß jetzt wiedergeben, jede einzelne Beschreibung von seiner Geistererscheinung an, aber in Summe des Ganzen kann man das nicht ignorieren. Dasselbe gilt auch für das UFO-Phänomen. Ja, wann immer man dann in einen einzelnen Vorfall, so klar der am Anfang auch erscheint, reinzoomt und schaut und mit den Leuten redet und wirklich, und was ist da wirklich passiert und was ist dann noch passiert, was hast du dann alles nicht erzählt? Naja gut, okay, ich habe dann mit diesem komischen Wesen Sex gehabt, ne? Kommt dann zum Beispiel ab. Oder es passieren einfach absurdeste Dinge dann. Und ja, das kann dann natürlich dann wieder zweifeln lassen, ja, vielleicht ist die Person verrückt, vielleicht das. Aber wenn da Tausende immer wieder mit solchen Geschichten daherkommen. Und dann auch, ich habe ja nochmal aufs letzte Jahr zu sprechen kommend, Robert Guffey, ich habe die Sendung sehr interessant gefunden, mir war halt leider auf Englisch, wo er diese Parallelen zwischen Entführungen, Entführungserlebnissen und Freimaurerritualen aufgestellt hat. Warum? Und zwar, das ist nicht nur so irgendwie, sondern hey, also warum das jetzt? Ja, ja, und wenn man das dann in Summe sich anschaut, das muss man auch in Betracht ziehen und sie nicht immer nur auf Punkt und Beistrich festkrallen. Ich sage jetzt, wobei mir völlig klar ist, dass beides wichtig ist. Mhm. Ja, auch, es muss natürlich dann auch, es müssen dann auch die Quellen nachvollziehbar sein in einer gewissen Weise. Aber das ist dann vielleicht schon oft der nächste Schritt. Ja. Wir haben jetzt noch einen Anrufer und ich glaube, dann vielleicht ist das eh schon der Finale. Oh, jetzt sind gleich zwei wieder da. Aber ich nehme jetzt zuerst den ersten. So, mal schauen. Er joint noch. Mal hoffen, dass das Joining funktioniert. Und lieber Anrufer, ich sage dir auch jetzt gleich, falls du mich jetzt noch hörst am Player, dann musst du den ausschalten, bevor du einsteigst. Aber er ist noch immer am Joinen. Das ist jemand, der über Webinterface anruft. Schauen wir mal. Ja, also das, schauen wir mal. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit mit dem Joinen.
Ja. Mohnpottchen ist das vielleicht. Sie schreibt, hallo, hab angerufen. Bist du das Mohnpottchen?
Ne, da ist auch ein Anrufer, aber ich habe jetzt den anderen, der davor war, ich würde den Namen nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob derjenige seinen Namen genannt haben will, aber der joint gerade ewig. Keine Ahnung, warum. Schauen wir mal. Lass mal einfach noch ein bisschen. Genau, ich habe ja, also, also
Guffey, die Freimaurer, da waren wir gerade.
Da waren wir, genau. Also Robert Guffey und wie kommt es, dass da wirklich diese Parallelen zu Freimaurerritualen bestehen und zwar wirklich eindeutig? Also es ist nicht so, das sind wirklich Details, die dann plötzlich auftreten, bis hin zu welche Form die Lampen an der Wand haben und so, was dann denkst, hey. Also muss der Mann dann nochmal. Also,
ich hab's mir da was ja auch gehört, ja.
Ja, also das ist absolut umwerfend. Und aber es ergibt auch irgendwie Sinn, weil ich meine, die haben halt diese, ich glaube, das Freimaurergruppen und jetzt, die ja wiederum mit eigentlich aus den Templern sich entwickelt haben und aus den Kreuzrittern und so weiter, dass das zumindest einer der Gruppen ist, die da dieses Wissen aus der Vorzeit, aus der jetzt postulierten vorherigen Hochzivilisation auf diesem Planeten, diese ja immer mehr abzeichnet. Also, dass jetzt wirklich alles aus dem Nichts vor 6000 Jahren in Sumer entstanden ist, ich meine, das glaubt inzwischen ja wirklich fast keiner mehr. Okay, dann schauen wir mal, ob jetzt, also derjenige hat es nicht geschafft, dann zu joinen. Dann versuchen wir noch einmal. Das ist dann wahrscheinlich Mohnbrötchen. Nehmen wir die noch einmal rein.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo Mohnbrötchen.
Hallo Tarek, hier ist Mohnbrötchen.
Ja, hallo. Hi. Mohnbrötchen.
Ich wollte nur kurz was sagen, und zwar zu der letzten Sendung mit den Remote Viewern. Die hatten ja von unterirdischen Anlagen erzählt mit einer Technik, wo dann auch, sage ich mal, so die Einheimischen dann Zugang hatten.
Redest du jetzt von den Pyramiden, also von den Strukturen unterhalb der Pyramide?
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, welche Anlagen das waren. Da ging es darum, dass die halt, sage ich mal, so die Einheimischen, die sollten dann halt auch Zugang haben, und da hat es ja geheißen, die würden das mit Anbeten machen.
Ah ja, ja, ja. Ah ja,
und genau. Damals, nicht? Damals.
Ja, ja, damals, ich habe mir mal überlegt, wenn das eine reine Technik war, dann kann das ja so gewesen sein wie heute. Sagen wir mal so, die Erbauer, wer immer das auch gewesen ist, die haben vielleicht Techniken gehabt, so wie heute Iris-Scan oder Gesichtserkennung, und dass man den Einheimischen so was gegeben hat, wie wir heute haben, einen Transponder, oder ich habe zum Beispiel für die Arbeit eine Karte, um Türen zu öffnen. Und wenn man das dann da so hinhält und abwartet, bis die Tür sich öffnet, das erweckt ja den Eindruck von Anbeten.
Ja, oder indem er ein Passwort sagt, ne? Das ist quasi eine magische Formel, ja? Ja, ja, das kann durchaus sein.
Also
und zwar, das würde ich sagen, die Erdstelle werden ja teilweise aktiviert durch Tonfolgen, ne? Ist auch sowas. Ja, ne? Ja, kann man auch sagen, auch das ist jetzt eine rituelle Handlung oder es mag für jemanden, der keine Ahnung hat davon, so aussehen wie eine rituelle Handlung, Aberglaube. Aber es hatte einmal tatsächlich eine sehr, sehr konkrete Bedeutung, die wir aber nicht mehr verstehen. Ja, ja, das kann natürlich sein.
Ja, der Herr Kusch, der hat ja auch in einem Buch geschrieben, von der Frau, die als Kind, die war, glaube ich, mit einem Pfarrer, die wollten während des Zweiten Weltkriegs in den Anlagen irgendwelche Gegenstände in Sicherheit bringen. Und ich weiß noch, die Frau, wie die Kind war, die hat dann halt ein Lied gesungen und ist ja dann
irgendwo
50 Kilometer weiter. Und das hat ja nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern nur, ob man halt die Technik kennt.
Genau.
Dass man die richtigen Frequenzen trifft. Also ich sag mal, wenn man vielleicht in der entsprechenden Stimmung ist, geht das vielleicht einfacher, aber mit Bewusstsein hat das eigentlich nichts zu tun.
Eigentlich nicht, ne? In dem Sinn hätte es dann nichts mit Bewusstsein zu tun, ne? Das,
ja.
Aber gut, das kann auch dann ineinander fließen. Es wird ja dann bei dieser UFO-Technologie sehr oft gesagt, dass man da eben diese Psionics braucht, die eben ganz bestimmte psychische Fähigkeiten haben, um quasi dieses Interface aufzubauen mit dieser Technik. Ja. Vielleicht gibt es ja wirklich Technik, die dann wirklich eigentlich auf der Ebene des Bewusstseins funktioniert. Ja. Also da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Abstufungen. Was du jetzt redest, ist halt, was du jetzt als Beispiel nennst, dann einfach Keycards, ne, wo man halt entweder eine Folge eingibt oder eine Tonfolge und so weiter. Aber vielleicht gibt es dann auch andere Dinge, wo es halt ja bestimmte Gedankenmuster oder ja, alles Mögliche, ne? Was da sein könnte.
Aber ich denke mal, das ist schon was, wenn man die Technik kennt, was man reproduzieren könnte. Also
so ist es, ja. Also bei diesem Ton.
Mit Aberglauben oder so zu tun hat.
Na, bei diesen Tonfolgen, die werden ja sogar teilweise im Buch beschrieben, aber halt die Details, wie genau und so, dann natürlich nicht. Braucht man wahrscheinlich gar nichts wissen. Also man muss es nur schaffen mit diesem, der hat ja dann ein eigenes Mundblas, also ein eigenes Horn, ein Horn mit mehreren Mundstücken, mit zwei Mundstücken, damit man zwei Töne gleichzeitig erzeugen kann. Die haben ja eigene Instrumente gebaut, um diese Erdstelle zu aktivieren. Ne? Aber man muss ja, diese Technik erlernen und dann braucht man sonst nichts.
Da waren ja auch, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, ob das im ersten war, da waren so die heißen Ocarina-Flöten abgebildet.
Ach ja.
Und also ich weiß jetzt nicht, wird man allgemein dazu sagen, wofür die verwendet wurden, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch dafür benutzt wurden.
Vielleicht, ja. Ich kann mir jetzt an die gar nicht erinnern, aber absolut möglich natürlich. Obwohl, anscheinend haben die ja wirklich so eine Art Alphörner oder Hörner dann gebaut. Also keine Ahnung.
Ja.
Also es muss dann vielleicht ein gewisses Spektrum haben, dieser Ton. Schwierig, ja. Aber ja. Sonst noch etwas? Also sonst wäre ich nochmal versuchen, den vorigen Anrufer einzunehmen. Der hat es jetzt nämlich noch einmal probiert.
Ja. Nee, weil ich bin auch wirklich total müde. Also, okay. Aber
schön, dass du trotzdem angerufen hast.
Das wollte ich doch nochmal einbringen.
Aber ja. Schön, dass du, ja, und interessante Frage, auf jeden Fall. Okay.
Ja.
Gut, dann vielen Dank.
Ja, bis dann. Ne?
Bis dann.
Ciao.
Tschüss. So, und jetzt probieren wir noch einmal, ob der andere... Ja, schau, jetzt ist er da. Hallo? Du musst dich jetzt noch unmuten, lieber Anrufer, oder ich nehme an, Anrufer, du bist gemutet. Ich kann dich natürlich auch an... Nein, kann ich gar nicht. Nein, lieber Anrufer, jetzt hast du zwar gejoint... Ja, jetzt da. Hallo?
Ja, oh, perfekt.
Ja.
Hi.
Super, freut mich, dass es jetzt doch geklappt hat.
Ja, schwere Geburt, aber immerhin. Jetzt ist es da.
Super. Kein so einfaches Thema zum Schluss, aber ihr hattet das auch in den letzten Sendungen, und zwar das Thema Kataklysmen. Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit gewisse Aktivitäten. Und das große Thema Polsprung sollte angesprochen werden. Es gibt so ein paar Kanäle, ein paar größere YouTube-Kanäle aus Amerika, die sich damit beschäftigen, die sagen, wir sind kurz davor. Und wenn man sich die Sonnenaktivitäten anschaut, wenn man sich die vulkanischen Aktivitäten anschaut, wenn man sich Campi Flegrei anschaut oder den Feuerring oder jetzt Effekte, die jetzt durch die Sonne entstehen, fragt man sich jetzt wirklich, sind wir wirklich kurz davor? Sind wir überfällig? Kommt jetzt wirklich irgendetwas? Ist die Flut vielleicht ein Polsprung gewesen? Und nicht ein Meteorit, wie irgendwie bei einer letzten Sendung. Da wurde es auch immer wieder geviewt. Das interessiert mich, was ihr davon haltet. Weil, wenn man sich das anguckt, kann man eigentlich nie mehr ruhig schlafen.
Ja, angeblich soll man ja da schon drüber sein, also über dem der Dauer dieses Zyklus, nicht, oder?
Da gibt's verschiedene Meinungen.
Es gibt ja mehrere Zyklen, ne?
Ja, ja.
Es gibt ja diesen 6.000, 12.000, dann mehrere 10.000 und es gibt ja diese Mikronovas, die auftreten können, aber es gibt Polsprünge mit einer Krustenverdrehung, also ich weiß es nicht, ja. Es gibt sehr viele Themen, aber wir sind tatsächlich drüber und manche sagen, wir sind jetzt kurz davor, weil
du meinst jetzt vom Polsprung her, vom magnetischen Polsprung, den Zyklus meinst du jetzt oder welchen meinst du jetzt?
Ja, genau. Genau.
Also zum einen natürlich ein faszinierendes Thema, ein Thema, das natürlich interessanterweise praktisch bei jeder Sekte oder was auch immer, gibt es immer diesen drohenden Kataklysmus im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist. Ich nehme
an.
Das ist einfach ein zentrales Element. Und auch diese ganzen Entführungen und Alien-Begegnungen im Endeffekt, wenn man dann, wie gesagt, ein bisschen weiter reinzoomt, da kommt.
Oder Rettungen. Ne? Es gab ja auch, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbrochen habe. Ja. Aber es gibt ja Fälle, wo tatsächlich bei diesen biblischen zum Beispiel Kataklysmen auch Unvorsichtung gegeben hat und wo jedenfalls Menschen gerettet worden sind.
Zum Beispiel, da gibt es einen interessanten Film, wie hieß der nochmal schnell, mit Nicolas Cage, aber wurscht. Eben auch in diesen Entführungsgeschichten oder Fatima, ja, da geht's ja auch dann letztlich um das dritte Geheimnis und alle Mutmaßen, das ist eigentlich dann der, keine Ahnung, Art Kataklysmus oder Weltuntergangsszenario. Also das schwelt immer im Hintergrund, ja. Und ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß, ich meine, ich unterhalte mich auch mit
Knowing, ganz normalen Leuten. Danke, Joe. Also Knowing, kennst du den Film Knowing von mit Nicolas Cage?
So eine Art, ja, ich glaube, ich kenne den.
Ja, also wo die Sonne dann quasi irgendwie die Erde, glaube ich, verschlingt. Und ja, ist egal, ist ein interessanter Film, ja. Ja.
Ich wollte nur anmerken, dass ich spreche auch mit ganz normalen Leuten, ja, jetzt sage ich mal keinen Kroppis, sondern die sagen auch, ja, du spinnst, wird ja nie passieren. Aber es gibt ja durchaus messbare Veränderungen, die wir jetzt aktuell erleben. Einerseits werden die Dipole schwächer, beziehungsweise der Pol wandert. Es gibt ich meine, vielleicht kennt ihr diese Observers, diesen Kanal aus Amerika, diesen großen mit dem Ben. Der sagt, wenn er einen gewissen Kipppunkt erreicht, dann springt der Pol. Und es gibt gewisse Anzeichen, ja, jetzt größere Sonnenflecken, die immer wieder kommen, es gibt vulkanische Aktivitäten, die gab es noch nie in der Art. Und die Frage ist, ob wir einer Veränderung nahe sind und ob wir dahin treiben in diese mögliche Veränderung, in diesen Polsprung, oder ob das jetzt wieder ein Hirngespinst ist und es eigentlich die nächsten, keine Ahnung, 10, 20, 100.000 Jahre so weitergeht. Das ist halt die Frage. Ja, das weiß ja
keiner. Und was natürlich jetzt nahe genau bedeutet in diesen Dimensionen, ist auch die Frage.
Ja, ja, das ist. Ich meine, es gibt ja so Autoren, meistens schickt dann der Osiris Verlag, da schickt man dann netterweise immer noch gleich ein paar andere Bücher dazu, und da hat er mal unter anderem von Christian Köhler, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Phönix-Hypothese geschickt.
Die kenne ich.
Ja, denke ich mir fast. Und ich habe das gelesen und ich habe da lange herum überlegt, soll ich dazu eine Sendung machen oder nicht? Ich bin mir noch immer nicht so ganz sicher. Weil zum einen, ja, natürlich ein spannendes Thema irgendwo. Also er spricht ja dann davon, dass quasi eine Erdmantelverschiebung.
Von dem Neuanfang.
Ja, aber er spricht ja von einer Erdmantelverschiebung. Ne?
Mhm. Also wirklich, ja, das meine ich ja. Ja, ja, genau.
Ja, also Polsprung, und zwar ein geografischer Polsprung. Ja,
da, genau, dass die Erde quasi kippt.
Kippt, genau. Also so richtig worst case Szenario. Ja, also dann ist wirklich Tabula Rasa. Ja. Und okay, alle möglichen Anzeichen, wenn man sich anschaut, wie verrückt teilweise die Politik auf höchster Ebene betrieben wird, und wo man das Gefühl hat, ja, die fahren den Karren da gegen die Wand anscheinend, ja, dann könnte man mutmaßen, ja, die, und das ist schon die erste Frage, wer sind die, wissen das und planen das und yada yada. Also natürlich ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite, es ist eben, wie schon eingangs gesagt, jede Sekte hat in ihrem Kern die Prophezeiung eines Weltuntergangs. Und das finde ich irgendwie, das kotzt mir ein bisschen an. Ja, immer diese, oh, also zum Beispiel die Zeugen Jehovas, ja, die sind davon überzeugt, dass alle sterben bis auf sie selber.
Das wollte ich nämlich gerade vorhin, wo du gesagt hast, jede Sekte hatte. Genau, das gehört auch noch dazu, dass die Sekte den Ausweg bietet.
Genau, ne? Und die Sekte bietet dann den Ausweg. Wie kannst du überleben mit den anderen Erleuchteten? Und das ist immer, und gut, ja, und das ist das, was mich dran stört, weshalb ich auch. Ich meine, ich habe früher natürlich solche Sendungen auch gemacht. Ich meine, vor 20 Jahren war mir das völlig wurscht. Ja, inzwischen bin ich halt. Und es wird auch immer mehr zum Problem. Ich bin bei der Themenauswahl tatsächlich immer wählerischer. Und es wird dadurch auch immer schwieriger. Und das ist so ein Thema, wo ich weiß nicht, irgendwas wehrt sich da auch ein bisschen in mir. Ich will nicht falschen Alarm auch da, verstehst, verbreiten.
Nein, wir wollen ja alle ruhig schlafen, das möchte ich auch.
Nein, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, ruhig zu schlafen. Es geht darum, wenn ich nicht ruhig schlafe, dann aus gutem Grund und nicht wegen irgendeinem Hirngespinst.
Absolut. Nur es sind ja jetzt keine Sektenanhänger, die jetzt, sage ich mal, gewisse Kanäle betreiben, sondern das sind ja durchaus Wissenschaftler. Jetzt
ja, aber du weißt nicht, ob die nicht in einer Sekte sind.
Ja, aber gut, okay. Das kann immer sein. Ja, das kann immer sein.
Ist eine Unterstellung, weiß ich auch nicht. Ja.
Ja, natürlich, klar. Ich meine, so ein Dieter Bröers sagt das ja auch, ne? Dass die Sonne diesen Polsprung auch triggern kann.
Ja, das sagt er seit 15 Jahren, ne?
Ja. Ja, ist ja nur eine Anregung, und aber wenn man, wie gesagt, wenn man jetzt, sage ich mal, seit mehreren Jahren oder fast schon Jahrzehnten gewisse Dinge beobachtet, und ich habe damit angefangen, wahrscheinlich schon bevor ich Klopp FM gehört habe, und ich habe damit 2014 angefangen, glaube ich. Früher, weil ich habe 2012 gab es ja auch schon so ein Thema, ne? Aber,
da hatte ich Dieter Bröers übrigens auch mehrfach zu Gast, und wir haben über das gesprochen. Aber genau aus dem Grund ist mir das dann alles irgendwie ein bisschen dann zu. Also gut, 2012 ist sowieso wieder ein ganz eigenes Thema, ne? Also
und wir haben es überlebt.
Das war sowieso der völlige Wahnsinn, ne? Aber gut.
Aber damals gab es ja keine andere vulkanischen Aktivitäten als heute. Jetzt wachen in Afrika Vulkane auf, ja. Die waren 10.000 Jahre nicht aktiv, oder Massenbeben oder Supervulkane wie in Campi Flegrei, die aufgewacht sind, ne? Mhm. Ich meine, die Bühne hat sich schon etwas verändert.
Und irgendwas ist mit dem Erdkern.
Das darf man ja nicht unterschätzen. Bitte?
Irgendwas war jetzt auch eine Meldung einmal mit dem Erdkern. Irgendwas ist da. Dreht er sich schneller? Irgendwas, keine Ahnung.
Ja. Langsamer.
Oder langsamer.
Schneller oder langsamer?
Ja, ich weiß nicht. Eins von beiden.
Schneller. Der Erdkern, die Erde dreht, die ganze Erde dreht sich, glaube ich, hat sich ein bisschen beschleunigt. Da gibt's ja so Erdbebenschwärme auch, Stichwort phlegreische Felder, glaube ich, LP Indy macht da immer sehr viel drüber. Sonnenaktivität natürlich, die teilweise wieder aufflammt und zunimmt. Es gibt, ja, du hast recht, es gibt.
Und den Magnetpol, der sich verschiebt und schwächer wird. Das ist ja nochmal ein.
Ja gut, das weiß man, dass der halt.
Ja, genau, das kippt. Beobachtet man ja seit Jahrzehnten, ja.
Man weiß aber nicht, was passiert, wenn der kippt, weil ja dann erstens einmal, wir wissen nicht, wie reagieren wir drauf, wenn wir plötzlich aus dem Magnetfeld draußen sind. Ich meine, die Astronauten, da müssen die ja, also zum Beispiel auf der Raumstation, das sind Sachen, die nicht so groß bekannt sind. Die müssen
künstliche Magnetfelds.
Genau. Ja. Die brauchen anscheinend
wirklich. Die Schumann-Resonanz oben. Ja.
Ja, also die müssen da irgendwie künstlich befeldert werden. Ich weiß jetzt keine Details, ich würde jetzt auch keine wüsten Behauptungen aufstellen, aber es ist, glaube ich, naheliegend, dass diese Felder auf uns natürlich auch evolutionär eingewirkt haben und wenn die dann plötzlich sich stark verändern, dass das was macht mit uns. Ja. Also vielleicht tatsächlich so diesen und vielleicht auch wirklich mit unserem Bewusstsein was macht. Ja.
Das aber, definitiv.
Aber was?
Und dann hast du wieder den Schlenker zu Kusch und den unterirdischen Verstecken. Schlussendlich, wofür war denn das eigentlich?
Ja, wenn sich das Magnetfeld ändert, dann hilft dann das Erde gar nichts. Aber wenn die Sonne.
Naja, aber wenn du kein Magnetfeld hast, dann hast du natürlich eine höhere Einstrahlung. Ja. Du hast höhere Gammastrahlen. Ja,
genau.
Davor musst du dich schützen.
Auf der anderen Seite, das ist dann wieder, es kann ja wieder sein, dass dann das Magnetfeld der Sonne stärker wird und das dann wieder, ja, also das ist ja so komplex. Es ist ja nicht nur das Erdmagnetfeld, es ist ja auch die Sonne, hat ja ein riesiges Magnetfeld, das auch variant ist. Und die kosmische Strahlung ist auch nicht konstant, weil wir bewegen uns ja mit Affengeschwindigkeit, unser ganzes Sonnensystem. Absolut. Dadurch und wir kommen auch immer wieder in Bereiche des Weltraums, die einfach anders, von solchen Sachen hört man zum Beispiel ganz selten was. Aber kommen auch immer wieder in Bereiche des Weltraums, wo die Strahlung anders ist, ja. Und ja, wie das alles dann zusammenspielt, ja, und ob es überhaupt was macht oder nicht eh wurscht ist, glaube ich nicht, ja, aber das sind wirklich gute Fragen, ja.
Ja, es ist einfach etwas, was ich quasi seit 10 Jahren verfolge und jetzt sieht man wirkliche Veränderungen und das gibt einem schon ein bisschen zu denken, ne? Ob man wirklich da on track ist und ob das wirklich passiert zu unserer Lebzeit oder zur Lebzeit unserer Kinder und ob man so eine globale Katastrophe hätte und wenn du jetzt wieder auf diese Phönix-Theorie zurückgreifen würdest und wenn da wirklich alles scheißegal ist, weil es kommt eine Riesenflut und 90% der Menschheit wird sowieso vernichtet, naja, da kannst du ja auch die Hälfte entweder beklauen oder ja, totimpfen oder sonst was, ne? So.
Ja, da kann man dann super spekulieren. Also das ist, ja, aber ja.
Naja, nur so eine Anregung, was ihr davon haltet. Und aber ja, du hast absolut recht, das gab es schon immer, wird es wahrscheinlich immer geben. Nur die Frage, passiert ist es ja schon. Das ist ja jetzt nicht so, dass es nicht passiert ist. Ne? Es gab ja schon mehrere Polsprünge. Und das macht ja nicht nur die Erde, das macht die Sonne, das machen ja alle Planeten. Ja. Die Frage ist halt nur, wann.
Ja. Wobei jetzt der Polsprung, der magnetische, ist jetzt die Frage, ob der jetzt dann wirklich so gravierend ist, das weiß man
aber
halt nicht.
Aber mit Krustenverschiebung definitiv.
Aber gut, ja, wenn sich der Erdmantel verschiebt, braucht man nicht mehr reden. Also das wäre wirklich ein unglaubliches Szenario. Die Yvonne Strattmann sagt, in der geologischen Aufzeichnung findet sich kein Beleg dafür, dass tatsächlich einmal der geografische Nordpol sich verändert hätte. Ja? Ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass da in der Phoenix-Hypothese, gibt es, glaube ich, auch keine.
Ich glaube, da wird einfach nur von einem Kataklysmus gesprochen. Ne? Aber was das sein kann, das weiß man ja nicht.
Aber
das
keine geologischen Beweise dafür.
Micronova sein oder sonst was. Ne?
Ja, aber keine geologischen Beweise eigentlich, dass das schon mal stattgefunden hat, oder? Ja, ich weiß nicht. Ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her, dass ich das Buch gelesen habe. Und was glaubst denn du? Stehen wir vor sowas?
Ich hoffe nicht. Ich hab ein 6 Monate kleines Kind und eine 5-jährige Tochter. Mhm. Und ich hoffe nicht, weil dann müsste man, ich meine, ihr seid ein Grad, ihr seid eigentlich, je nachdem auf welcher Höhe, relativ sicher.
Wir sind über 300 Meter, also uns kann euch nichts passieren.
Nein, aber ihr seid ja wirklich an einem geologisch guten Punkt.
Sind wir das?
Weil wenn, ja, also rein, es gibt so mehrere Modelle und ihr seid da wirklich gut gelegen. Einerseits Tektonik relativ schwach. Mhm. Und auf der anderen Seite, es gibt ja so Modelle, wo diese Welle überschwappt. Und diese Region ist relativ safe.
Ja.
Es sei denn, die Gletscher fangen dann, wenn dann
also schwimmen wir.
In Regionen mit Gletschern wird es dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen kritisch, weil die dann anfangen werden zu schmelzen, wenn du dann auf einmal in einer mediterranen Region bist, danach. Aber zumindest wirst du nicht von der Welle erwischt. Ja,
ja gut, aber wenn alle anderen davon erwischt werden, dann hast du halt auch nicht mehr allzu viel davon. Also es ist halt gut. Ein Desaster.
Das ist ein Endzeit-Szenario.
Wo wohnst du, wenn ich fragen darf? Wo bist du?
Ich bin aktuell unterwegs. Ich hatte, glaube ich, kurz vor einem Jahr mal angerufen, ganz spontan. Wir sind quasi abgemeldet aus Deutschland und sind jetzt mit der Familie mit dem Wohnmobil unterwegs und ich bin jetzt in Spanien.
Ah, mhm. Okay. Warum? Ich mache jetzt keinen Urlaub, sondern bist du ausgewandert?
Ja, digitale Nomaden.
Wir sind quasi, also viel gearbeitet in letzter Zeit und gab ja gewisse Vorfälle in den letzten Jahren, die nicht so schön waren, Veränderungen politisch und so weiter. Und wir haben gesagt, wir brauchen jetzt eine kleine Auszeit.
Aha.
Und sind dementsprechend haben gesagt, so, wir packen jetzt die Koffer, wir haben 2 kleine Kinder und der Hund hat jetzt gerade eine Katze gesehen, eine Sekunde. So. und haben gesagt, wir reisen, ja, wir haben ein bisschen Erspartes und dann gucken wir mal, wo wir hängen bleiben am Ende des Tages. Und wir sind quasi so ein bisschen aus dem Hamsterrad raus. Schauen wir mal, wie lange, ob das digitale Arbeiten so klappt und so weiter. Aber momentan können wir noch ein bisschen.
Schön. Mhm. Also ich meine, finde ich, ist schön. Ist ein bisschen ein Tagtraum von mir, was du da machst.
Ja, 20 Jahre darauf hingearbeitet. Und die letzten Arbeitsjahre waren wirklich sehr intensiv. Da bist du morgens aufgestanden, hast dein Kind in den Kindergarten gebracht und hast es abends nicht mehr gesehen. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Ja, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen.
Dann ist das jetzt das volle Kontrastprogramm, oder?
Und jetzt haben wir das volle Kontrastprogramm, weil jetzt musst du die Kinder beschäftigen. Mhm. Jetzt bist du auf 10 Quadratmetern. Dann haben wir uns noch einen Kindheitstraum zugelegt, so den Hund und uns, ja. Und es ist ein komplett anderes Leben. Aber es macht Spaß. Und ich war heute in der Werkstatt, weil ich vor ein paar Tagen meinen Spiegel abgefahren habe und war froh, dass ich heute einen neuen Spiegel in der Werkstatt bekommen habe. Sonst hätten wir nicht auf die Fähre gekonnt, weil wir wollen auf die Kanarischen Inseln überwintern. Mhm.
Dort wollt ihr überwintern?
Ja.
Oh, schön.
Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, ja.
Wow. Also seid ihr schon das zweite Jahr jetzt unterwegs?
Wir sind quasi, brechen das zweite Jahr an, ja.
Ja. Sollten wir auch mal.
Ja. Ja, Tarek, macht. Ich glaube, solange man relativ jung ist, Und
ich bin Mitte 50, nichts mehr, eher relativ jung.
So, ich bin 48. Also ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
Kann man ein Tonstudio in seinen Wohnwagen einbauen?
Wahrscheinlich kannst du die Dusche ausschäumen und da.
Wenn ich aussteige, ich muss die Sendung weitermachen, ne? Sonst kriege ich Prügel.
So, wenn du genug Budget hast, du kannst dir mal so ein Wohnmobil ausbauen lassen, wie du es haben möchtest, ja. Da machst du halt ein Tonstudio rein. Warum nicht? So, Starlink auf dem Dach und dann klappt das schon.
Geht schon dahin.
Ja.
Ja. Ja, ja du. Okay.
Ja, wie gesagt, ein kurzer Abriss eigentlich wollte ich, hätte ich vielleicht auch das Thema Aussteigen mal ansprechen können. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal machen.
Machen wir das doch, ja.
Für die Lust oder, sag ich mal, Ideen haben, das zu machen, weil das ist nicht einfach, ne? Das ist nicht einfach. Wir haben alle gute Jobs gehabt, aber wir haben alles abgebrochen. Viele Freunde haben gesagt, boah, ihr seid ja verrückt. Ihr könnt ja solche Jobs kündigen und wir haben es trotzdem gemacht, ja, weil ja, man lebt nur einmal, vielleicht, weiß man auch nicht, ja? Also vielleicht wiederholt sich ja die Matrix oder das Programm, wissen wir nicht, aber nach dem jetzigen Empfinden ist es nur einmal und die Zeit rennt, die Zeit, so wie die Zeit der letzten Jahre vergangen ist.
Unglaublich, ja.
Das ist der Wahnsinn, das Zeitgefühl ist und so kommt man ein bisschen dazu zu leben. Man merkt, auch wenn es nicht einfach ist, weil so ein Leben ist nicht so ganz easy. Ja, du musst gucken, Wasser tanken, entleeren.
Ja.
Dann hast du deine Kinder, dann musst du einkaufen. Dann mit hast Kindern, nichts gemacht und der Tag ist rum, ja.
Mit Kindern stellen wir das vor allem sehr, sehr spannend vor. Also wow. Ja.
Aber was ich so mitbekomme, es gibt halt jetzt auch schon durchaus mehr Menschen, die das machen, auch mit Kindern. Also ich weiß persönlich von einer Familie, die haben zwei Mädels und sind eben auch nach Spanien gegangen, von Deutschland.
Spanien.
Und die treffen dort durchaus auch andere, also Menschen mit denselben Interessen oder mit denselben Ideen. Und es gibt da schon, glaube ich, so Möglichkeiten, sich da auch dann zu finden und wie auch immer.
Absolut, absolut. Also wir treffen uns jetzt auch wieder mit Leuten auf den Kanaren. Also wir treffen auch so ein Pärchen mit Kind auf der Fähre schon und sonst dann auch auf den Kanaren. Und es gibt in Spanien, da gibt's so Plätze, wo Leute überwintern, da gibt's Homeschooling, da gibt's alles, ja. Also das ist schon ganz populär. Ich glaube, das ist nicht ohne Grund so, dass in Griechenland jetzt das Gesetz verändert haben und man da auch nicht überall stehen darf, weil es in letzter Zeit sehr viele machen, beziehungsweise viele sagen sich, naja, warum soll ich? Ja, dann lebt man halt ein bisschen minimalistisch oder man hat angespart oder man, ja, ich habe die letzten 10 Jahre in Berlin gewohnt und ich musste quasi meine Wohnung aufgeben, weil einer Eigenbedarf angemeldet hat und ich hätte dann für die andere Wohnung mit einem Stück Garten das 2,5-fache bezahlen müssen dann und dann sind wir rausgezogen. Aber warum? Ja, du gehst arbeiten, von morgens bis abends siehst deine Kinder nicht, zahlst einen Haufen Geld für ein Haus und wofür? Ne, ja. Das ist dann halt immer die Frage und so Grundsatzfragen. Die Zeit ist Geld beziehungsweise das Leben. Ja, man kann die Zeit nicht mit Geld aufwiegen. Gerade wenn du Kinder hast und es ist nicht einfach. Wir genießen es aber. Ja,
das ist super. Und die letzten 5 Jahre haben halt wirklich viel, viel verändert. Es wird mir in letzter Zeit immer mehr bewusst, wie viel da wirklich an Schaltern umgelegt wurden.
Ja.
Also in dem Sinn hatten auch die letzten 5 Jahre und die Pandemie und das Ganze irgendwo auch was Gutes. Also es hat viel aufgewirbelt, was verkrustet war und aufgewirbelt werden wollte.
Es hat viel getriggert, definitiv.
Genau, viel getriggert. Das ist echt faszinierend. Also ich in letzter Zeit kommt mir das ganz stark vor, ganz viele Leute, die also sagen, ja, alles hat sich verändert. Ja, und es hat sich alles verändert. Wir leben jetzt in einer anderen Welt als noch 2019. Das ist wirklich interessant. Nicht nur wegen der KI.
Und wir, ja genau, und wir wissen nicht, was mit der KI noch kommt. Das können wir alle nicht abschätzen.
Wir haben keine Ahnung. Wir haben keinen
Plan. Ich werde irgendwann mal in so einem Reservat enden. Ich habe schon gesagt, ich bin dann raus. Ich gehe dann in den Wald, schmeiß das Handy weg und nee, ich möchte nicht. Dieses ganze Scoring, was da noch kommt und bedingungsloses Grundeinkommen, das ist definitiv an Dinge gebunden.
Ja, genau.
Ja, da bist du abhängig. Das ist keine Freiheit. Vielleicht nein. Für die Kinder, ja, die nichts anderes kennen. Ja, aber das ist keine Freiheit am Ende des Tages. Und ich sehe da nicht so ganz positiv. Ich bin kein Skeptiker, aber ich bin einfach Realist und das wird noch ganz schön viele Umbrüche geben, definitiv. Also mittelbar in 5 bis 10 Jahren, definitiv.
Ja.
Das können wir gar nicht abschätzen. Also ich gucke mir auch immer keine KI-News an, aber ich glaube, wir können das alle noch nicht abschätzen. Das wird viel heftiger als das Internet.
Ja, natürlich. Das Internet ist die Vorbereitung gewesen. Ohne das Internet wäre die KI nicht möglich jetzt in der Form, ja.
Naja, aber von der Struktur, die sich dann ändert, von der Umwelt, von dem Doing, vom Arbeiten, vielleicht werden wir alle spirituell, ja, wenn wir genug Zeit haben. Das kann sein, aber vielleicht werden wir auch zu Zombies. Ich weiß es nicht. Ja,
es hat auch alles seine gute Seite. Ja, also selbst die stressigsten und entsetzlichsten Dinge haben dann auch irgendwo eine positive Seite. Ja,
werden wir das merken, ja. ja, genau.
Genau, weil du schreibst heuer Zuhörer und Anrufer, laut Ernst Wolf wird das digitale Bezahlsystem inklusive Überwachung aber weltweit eingeführt. Es wird wahrscheinlich bald unmöglich sein, sich dem zu entziehen, aber es wird scheitern, weil Menschen so nicht funktionieren.
Eben.
Ja, schauen wir mal. Also ich glaube auch, es wird sehr schwer, sich dem zu entziehen. Und die Frage ist aber, wie lang sich dann so ein System halten kann. Aber wir werden es erleben. Jedenfalls, vielen Dank für deinen Anruf. Das war wirklich ein interessanter Abschluss für den heutigen Abend. Und ich fände es total nett, wenn du mal wieder dich meldest. Ich finde es ja super, was ihr da macht und sehr interessant. Und vielleicht mag der Frau auch mal ein bisschen was erzählen. Also ich fände es interessant, wenn du dich vielleicht wieder mal meldest und so ein bisschen erzählst, wie es euch denn so geht, wenn man einfach mit Kind und Kegel buchstäblich in ein Wohnmobil steigt und ab in den Süden nach Spanien und einmal auf alles. Jo. Finde ich gut. Irgendwie.
Genau.
Ja?
Ja, ich würde es beobachten. Wenn ich das schaffe, bei der nächsten Sendung dabei zu sein, dann kann ich gerne noch weiter berichten.
Sehr gerne. Mhm. Okay, dann vielen Dank.
Wünsche euch alles Liebe. Danke nochmal.
Danke euch auch.
Danke.
Danke, ciao.
Ciao.
Tschüss. Ja, schöner Abschluss, finde ich, war das jetzt.
Ja, Spanien.
Spanien,
dort
ja.
Dort ist wärmer jetzt.
Ja, dort ist wahrscheinlich wärmer, ja. Ja, Sabine, also es hat mich gefreut.
Ja, mich auch, Darek.
Wir werden jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Und ja, wir bedanken uns natürlich auch bei allen Anrufern und
Chat-Teilnehmern.
Viele Chat-Teilnehmer.
Rege Community.
Ja, wir waren ja auch letztens bei den Kroppis eingeladen. Zum Weihnachtschat, war genau. Sehr nett.
Oder Chat war es,
genau. Ja, genau. Die Mimi Post hat da immer sie hat mir gerade wieder gelinkt. Genau, Anrufer, komm bitte gerne in den Stammtisch. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass er da gut dazu passt. Eine lustige Partie, muss ich sagen. Sie haben sich als Selbsthilfegruppe bezeichnet, ja, aber im positiven Sinn.
Ja,
also jetzt nicht so ein richtig anonymer Alkoholiker, sondern... Ja, ich verstehe das eben. Man kann nicht mit so vielen Leuten über bestimmte Sachen reden. Warum auch immer, verstehe ich nicht ganz, aber so ist es halt. Ja, passt. Sabine, wir werden im März, haben wir schon das nächste festgelegt.
Haben wir schon
Und ja, wir sehen uns ja Gott sei Dank immer.
Ja.
Gut.
Uns allen bleibt jetzt nur noch zu wünschen, wir hoffen uns wieder wohlbehalten im neuen Jahr zu hören.
Genau so ist es.
Crop FM.
You are far from home, baby.
Und das nächste Mal Crop FM findet im nächsten Jahr statt. Und zwar am 23. Januar 2026. Und dann wird Crop FM verabschiedet sich eben in die Winterpause und meldet sich wieder am 23. Jänner. Und mein Gast zum Start der Season 26, oh Gott, ist ein weiteres Mal der Vegetationsgeograf, Experimentalarchäologe und Citizen Scientist Dr. Dominik Görlitz. Und wir sprechen über das Eisen der Pharaonen, die Apora 4-Mission, wahrscheinlich auch über die Winterkultur und ja, also generell auch eine mutmaßliche Hochkultur, die vor circa 12.000 Jahren ihr jähes Ende fand und die auch heute wieder einige Male jetzt auch angesprochen wurde. Ja, ich freue mich sehr auf Season 26, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 23. Jänner hoffentlich 2026. Bis dorthin, macht es gut. Und natürlich guten Rutsch, frohe Weihnachten und so weiter.